Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 192, heute mit Felix.
Hallo.
Und mit Markus.
Schnee auf den Straßen, Chaos im Rheinland, hallo.
Ja, na ihr seid ja Gott sei Dank, ist doch da euer Chaos da vorbei, wo ihr da euch
nee,
da so...
heute Morgen war hier richtig Schnee, also ich war ja...
Ich meinte eher das, wo man so Zeug schmeißt und sich wie blöd man verkleidet und...
Das ist hier kein Chaos,
nee, das ist nicht pur. Der Schnee. Anderer Schnee. Anderer Schnee. Sich in die Nase.
Hey, Karneval ist kein Koks-Festival.
Naja, für manche
nicht
Leute.
Nur.
Ja, genau.
Das war doch hier diese Techno-Parade, dachte ich. Aber ich habe ja keine Ahnung von Techno, von daher.
Ja, aber das letzte Mal, als ich stattfand, das war dann auch da irgendwo bei euch da um die Ecke. Oder?
Ganz bestimmt.
Das war ja, das Düsseldorf, oh, war das oder? Das mit diesem, Unglück?
Ja.
Oh ja, ja, das war hier in der Nähe.
Mhm. War das nicht Düsseldorf oder sowas?
Mhm. Dortmund?
Dortmund? Ist ja alles da um die Ecke sozusagen.
Alles das gleiche, Düsseldorf, Dortmund.
Ja, genau.
Eine dasselbe.
Köln, Bonn.
Duisburg war es, aber das war 2010, echt? Ist das schon 8 Jahre her jetzt?
Du bist ja alt.
Krass, oder? Ja, auch schon wieder. Ja. Aber wir wollten über Technik-Themen reden. Dafür sind wir eigentlich bekannt. Oder, naja.
Aber auch hoffentlich besser drin.
Naja, also da lesen wir auch meistens nur das Internet vor. Aber,
das können wir.
halbwegs. Aber auch dann.
Ein bisschen stottern manchmal.
Ja, auch da kriegen wir immer wieder einen auf die Mütze. Fangen wir mit dem Toten der Woche an. Der hat wenigstens was mit IT zu tun. Wobei ich jetzt tatsächlich mit dem Namen bis vor kurzem auch gar nichts anfangen konnte, muss ich ehrlich zugeben. John Perry Barlow ist vor kurzem von uns gegangen.
Wer ist das?
Ja, ist einer, der mit die Electronic Frontier Foundation, also so eine Bürgerrechtsorganisation in den USA mitgegründet hat. Und ja, jetzt leider von uns gegangen ist.
Mensch.
Oh, genau.
Also. Aber war er so wichtig wie diese ganzen anderen Leute, über die wir sonst reden?
Ja, sonst
hätten wir. Sonst würden wir nicht drüber reden.
Genau, sonst würden wir ja wohl nicht drüber reden.
In dem Nachruf wird halt gesagt, dass er sein Leben dem gewidmet hat, dass das Internet in eine Welt verwandelt wird, wo jeder mitmachen kann, unabhängig von seinen Privilegien, irgendwas bezüglich der Rasse, ökonomischer Power, Militär oder seine Herkunft, was seinen Geburtsort angeht. Dass er einfach sehr stark sich für diese ganzen Prinzipien des offenen Internets eingesetzt hat. Und ich glaube, das ist schon würdigungswürdig.
Jetzt müssen wir einfach nur hoffen, dass, wenn er jetzt quasi nicht mehr bei uns ist, dass es dann sich nicht alles ändert. Und ihr seid die Einzigen, die es in der Hand haben. Und wir natürlich auch.
Ja. Ja, also Heise sagt auch zum Beispiel, es ist einer der buntesten und herausragendsten Persönlichkeiten des Cyberspace gewesen. Also von dem her. Komisch, dass ich jetzt
sein,
auch mit dem Namen nichts anfangen konnte, aber manchmal ja, man kann ja nicht jeden kennen, sozusagen. Aber hat eine Menge Zeug gemacht und ist schade, dass er schon in Anführungsstrichen so relativ früh gestorben ist. Also ich meine, 70 ist jetzt noch kein Alter, wo man unbedingt ja, den Löffel abgeben muss, sozusagen.
Wo es schon so weit ist, quasi.
Ja. Gut, aber manchmal ist das leider so.
Traurige Sachen erzählt.
Genau. Kommen wir vielleicht zu schöneren Sachen irgendwo, irgendwie.
Und zwar?
Zum Dotcom der Woche. Der ist ja normalerweise ganz lustig. Ja, hat uns jemand angetwittert, der Cyberfummel hat uns einen Link geschickt zum ZDF. Und das ZDF hat irgendwie eine Doku online gestellt über Kim.com. Also wenn ihr mehr über diese schillernde Persönlichkeit wissen wollt, die noch lebt,
die über unseren Elon Musk.
Ja, über unseren über den Elon mal Musk, den König der Raubkopierer.
König der
Raubkopierer. Dann könnt ihr euch diese Doku vielleicht angucken. Ich hab's mir nicht angeschaut.
Geht aber, glaube ich, nicht so lang, oder?
Wenn es nur 50 Minuten sind, ja, gut. 50 Minuten über Kim Schmitz.
Genannt Kimbel.com.
Genau, der ja gerade wieder geheiratet hat und in Neuseeland.
Also die Leute wichtigen Sachen halt, die wichtigen Sachen in unserem Cyberspace,
genau.
Die er verbrochen hat.
Genau. Könnt ihr euch also angucken, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht, aber
könnt. Müsst ihr nicht.
Ja, na, ich zwinge hier keinen.
Ja, ist schön. Oh. Ja. Und was haben wir sonst?
Wir müssen uns einfach, wenn Kim.com so viel raubkopiert, müssen wir uns auch dafür sorgen, dass die Daten besser verteilt werden.
Und zwar, wie machen wir das?
Indem wir einfach sagen, so wie die Geheimorganisationen Daten sammeln, gefällt uns das nicht. Wir sammeln jetzt Daten offen und machen deswegen eine Open Schufa.
Mhm.
Weil erzähl die Schufa ist ja eine gefährliche Geheimorganisation. Das heißt, die Organisation ist ja nicht so geheim. Aber wie sie Dinge bewertet, die sie wissen. Das
weil sie eine Ratingagentur, oder?
Genau. Die entscheiden darüber, wer Kredite bekommt. Und das ist ja an und für sich noch kein Problem, weil dass Banken so wissen wollen, und andere Leute, an wen sie ihr Geld verleihen, ist ja legitim. Das Problem ist, dass es nicht transparent ist, wie die Schufa beurteilt, ob jemand kreditwürdig ist oder nicht. Und was dann zusätzlich zu einem Problem wird, ist, dass nach einigen Studien, die gemacht wurden, es so ist, dass ein Großteil der Daten, die Schufa gespeichert hat, auch noch falsch ist. Das heißt, sie sagen nur nicht, welche Kriterien wichtig sind, sondern sie basieren oder ihre Aussagen basieren auch noch auf falschen Informationen. Und um dem Ganzen ein vernünftiges Gegengewicht zu geben, gibt es jetzt eine neue Initiative. Also es rumort schon länger in dem Bereich. Und jetzt gibt es eine Initiative Open Schufa.
Mhm, okay.
Und irgendwas ein Thema kaper ich gerade. Aber ich mache mal weiter, solange bis mich einer von euch unterbricht.
Nee, mach einfach.
Die wollen mit Datenspenden erreichen, dass sie eben offenlegen können, mit welchen Kriterien die Schufa arbeitet oder welche Kriterien die Schufa nutzt, um eine Kreditwürdigkeit auszusprechen oder nicht.
Datenspenden. Das heißt, man spendet seine
Daten. Genau, man selber ist berechtigt, dafür hat unser Gesetzgeber gesorgt, von der Schufa zu erfahren, was sie über einen gespeichert haben. Und welches Rating sie dafür aussprechen. Und das darf man sich einmal im Jahr kostenlos erfragen. Und das Ergebnis dieser Abfrage erhofft sich die Organisation hinter Open Schufa als Datenspende.
Okay.
Und wenn sie viel, viel davon bekommen, können sie daraus dann ablesen, mit welchen Algorithmen die Schufa operiert.
Interessant. Warum brauchen die jetzt noch Geld?
Naja, weil nur das Daten bekommen ja nicht reicht. Irgendwer muss diese Daten dann ja auch wieder so auswerten, dass daraus Rückschlüsse auf die Algorithmen zu.
Ich gedacht, dafür gibt es Praktikanten und Studenten.
Ja, aber wir fühlen uns ja alle nicht so wohl mit der Generation Praktikum. Also müssen wir auch anfangen, die zu bezahlen.
Echt?
Mhm.
Jetzt ja im ersten Mal. Mann. Ja, aber doch. Warum nicht? Beschreiben die auch, wo man seine Schufa bekommt? Da. Selbstauskunft von der Schufa einholen. Kann ich das jetzt direkt machen?
Ja.
Was? Kannst du. Mal jetzt. Ich glaube, mal später. Ingo, ich glaube, ich höre dich nicht mehr gerade. Kannst du mich nochmal anrufen?
Oh. We dropped someone from the line.
Oder? Weißt du nicht, hörst du den, Ingo, noch?
Nein.
Höre euch nicht. Ich
ja,
muss schon. Neu starten. Ja, so ein Linux-Problem. Ja, ist schon klar. einfach mal neu starten.
Die Audioleitung, wie das so läuft.
Wer hätte ein Video gehabt, wäre das quasi überhaupt kein Problem gewesen.
Na, ich habe das wann war das eigentlich? Vor 2 Jahren oder so habe ich das mal versucht, von der Schufa so eine Auskunft zu bekommen.
Ja.
Aber die hat dann irgendwie verwirrt, dass ich zu der Zeit nicht in Deutschland gewohnt habe und dann habe ich den nie gesehen. Ich habe sie dann zum Glück letztendlich auch nicht gebraucht, aber es war schon irgendwie
Ich finde ja, diese Seite sieht super, super sketchy aus.
Die Schufa-Seite oder die?
Ja, die Selbstauskunft.net-Seite.
Ja.
Das, ich weiß es nicht. Warum machen die, das machen die mit Absicht, so dass man das nicht so oft macht, sondern ich das angucke, dann denke so, ha, das sieht jetzt creepy aus.
Die sieht halt aus wie die Seite von so einer Bank. Ich meine, guck dir mal die Seite von der KfW und von Wüstenrot an. Die sehen genau so aus.
KfW.de. Und die KfW.de? Shit, das... Das ist auch echt creepy, ey.
Seriöse so. Banken.
Vielleicht müssen die so aussehen, damit die seriös wirken. Mhm. So, alle Banken sehen so scheiße aus, dann müssen wir die uns... Auch so, ja, okay, alles klar. Also Wüstenrot ist auf jeden Fall auch so eine. Die sieht quasi identisch aus. Dann schön irgendwelche Stockfotos von irgendwelchen Leuten, die auf ihr Handy gucken und dabei lachen. Wie... Kinder sind immer gut, ein Sparschwein kann man immer gut als Stockfoto nehmen. Und welche Leute, die auf welche Bauzeichnungen gucken, aber trotzdem Anzug anhaben.
Ja. Ja, das sind die Entscheider, das sind ja nicht die Leute, die bauen.
Ja, weil die brauchen ja kein Geld. Das reicht ja, wenn die zur Arbeit kommen. Oder halt Schwarzgeld einstreichen, was weiß ich. Ist ja auch egal, Hauptsache wird billig am Ende. Das stimmt. Oder hier irgendwelche. Ah, das hier bei der KfW ist auch schön auf der unten rechts, sind dann einfach nur irgendwelche Graphen. Leute lieben Graphen, ja. Hoch, runter, zackig und am besten noch eine Lupe drauf.
Bam. Am liebsten mögen sie ja die nach oben gehen, die Graphen.
Ja, die also soll so langsam nach oben gehen natürlich. Tablets sind immer gut, Leute lieben Tablets.
Es ist ja auch modern, also man will ja Zukunft zeigen.
Mhm, ja, und natürlich eine Skyline. Junge Leute vor Skyline, beste Sache. Das ist einfach so absurd.
Das sind schöne Standardvorlagen für Designs halt.
Ich glaube, du kannst ja einfach eine neue Bank klicken, kriegst du genau diese ganzen Stockfotos, ja. Dann sagst du, ich brauche jetzt eine Bank-Webseite. Okay, klick. Hier, also alle Stockfotos. Leute, die vor Dingen stehen, die vor irgendwelchen Graphen stehen, vor Präsentationen.
Ein Online-Bank-Gründungsgenerator. Das wird total gut. Dann kann man sich eine Bank generieren lassen und ein total attraktives Kontenangebot drauf machen. Dann überweisen die Leute alle Geld auf das Konto und dann setzt man sich auf die Kanaren ab. Kanaren reicht nicht, ne? Wohin muss man?
Das war doch dieses ICO-Ding, oder?
Ja. Genau.
Läuft. Schreib's noch Blockchain drüber. Leute lieben Blockchain.
Genau. Ihr neues Ethereum Coin.
Tagesgeld. Tagesgeld genau. Basierend auf der Blockchain.
Tagesgeld-Coin. Ich wäre gespannt, wie viele darauf reinfallen.
Ist ja nicht reinfallen, wir haben eine Idee. Wir wollen Tagesgeld plus Blockchain. Und dann kriegst du mehr Geld daraus, aus irgendeinem Grund.
Oh ja, wo habe ich das heute gesehen? Start your own Blockchain in Java.
Nice. Ja. Ist jetzt Ingo wieder da? Ja. Weil, also die Sache ist halt auch, start your own Merkle Tree in Java hört sich einfach nicht so zackig an, ja. Muss man ja auch immer überlegen, ja.
Ja, wir brauchen halt alle die Buzzwords. Ohne Buzzwords ist dann nichts.
Auf der KfW fehlt Blockchain. Also sie hätten wenigstens einmal Blockchain irgendwo erwähnen sollen. Oh, ich gebe mal hier bei Suchbegriff eingeben.
Ah, das ist schon wieder nicht seriös, finde ich.
Ah, Blockchain in der KfW.
Oh nein.
KfW entwickelt Software mit Blockchain-Technologie. Blockchain-Technologie, Funktionsweise und Potenziale für Entwicklungsländer. Was haben wir hier? Blockchain macht Entwicklungszusammenarbeit wirksamer, wie auch immer das funktionieren soll. Commerzbank, KfW wollen jetzt Blockchain. Deutschland in der Welt des so. Digitalen Wandels mit Blockchain.
Create your first Blockchain with Java.
Förderung Industrie 4.0. Das ist quasi einfach, wir haben Industrie 4.0. Das ist schon zackig, ja. Leute lieben auch Industrie 4.0. Und dann fördern wir das einfach, ja. Gibt es zwar noch nicht, aber kann man schon mal fördern. So, hier sonst noch so. Kaffee. Ja, das ist schon super. Jetzt gucken wir hier. Wüstenrot haben die auch irgendwas mit Blockchain. Die haben keine Suche. Doch, die haben noch eine Suche. Gib hier mal Blockchain ein. Oh, Wüstenrot. Die kannst vergessen. Kein Blockchain haben die. Kann man denen mal hier in den Kommentare sagen, dass die Blockchain sagen sollen auf ihrer Webseite?
Die wundern sich immer noch, dass ihre Bausparsysteme nicht mehr funktionieren. Hm. Und überlegen, wen sie kündigen können und wen nicht.
Dass sie immer noch 3,5% für ihren Bausparschild auszahlen müssen und sie davon nicht wegkommen, das ist echt blöd. So, jetzt kann ich mal hier, gibt es ja Fragen und Antworten. Jetzt frage ich immer, warum sie nicht Blockchain auf ihre Webseite geschrieben haben. Kann man das überhaupt? Man kann keine direkte Anfrage an Wüstenrot stellen.
Nee, da müssen sie ja sich mit Antworten beschäftigen.
Das stimmt, sie können einfach nur eine Webseite machen, wo sie ganz viele tolle Wörter draufschreiben, die sie schon, wo sie eine Antwort für haben. Sind nicht oft gefragte Fragen, aber das wären Fragen, die sie gerne beantworten würden für dich. Oh Mann, ey. Ingo, hat er sich verlaufen oder was?
Sein Rechner musste gerade einen neuen Kernel installieren, dann hat er eine Kernel-Panik bekommen, jetzt versucht er im Recovery-Mode einen neuen Kernel zu kompilieren.
Wahrscheinlich stand er gerade ein Live-Image.
Er stellt fest, dass er nur eine Live-CD da hat, aber sein Rechner kein CD-Laufwerk. Jetzt ist er auf der Suche nach dem CD-Laufwerk.
Er hätte mal sein System in die Blockchain gepackt. Das wäre dann nicht passiert, das Problem. Config in der Blockchain, wie sieht denn das aus? Gibt es da schon Ansätze für?
Lohnt sich
das? Hä, was meinst du? Da kannst du locker mal 300 Millionen für einstreichen, nur für die Idee, ja? System Configuration in the Blockchain. Und was gibt's hier? Multichain? Nee.
Ist das quasi ETC und Blockchain?
Hier, BigchainDB, Scalable Blockchain Database. Da kannst du auch Konfiguration. Es
gibt sogar ein White Paper dazu. Läuft und ein GitHub-Repository.
Hier, Adopting Blockchain for Enterprise Assessment Management von IBM.
Oh oh.
Haben die schon im März 2017 drüber geschrieben, sind einfach quasi am Puls, ja.
Ganz vorne dabei.
Blockchain, Configuration.
Boah, BigchainDB ist das nur Berlin als Bild oder sitzen die wirklich in Berlin? Berlin ist so dick im Geschäft, das ist unglaublich.
Ja, in diesem BigChain, in Blockchain, Blockchain-Dingens.
Meet Ocean, a decentralized data exchange protocol. Vielleicht sollten wir doch...
Meat Ocean. Fleischozean? Nee. Oh Gott. Frage ist, ob der dann auch geteilt werden kann. Der Meat Ocean. Der Meat Ocean. Je nachdem, ob er aus Schweinefleisch
fies,
ist.
Sehr fies.
Nee, den können wir nicht teilen. Oh. Kann ich ihn nicht mehr verbinden mit den zwei. Ich kann mal den... Oh. Ingo. Einmal mit Profis, Ingo. Einmal. Ich gehe mal hier, ich mache mal den Ingo hier weg. So, und ich rufe ihn nochmal an. Go.
Jetzt ist Ihre Fragestunde. Sie können uns Fragen stellen in unserem Chat auf IRC.
Oder auf dem Blog, auf der Blockchain.
Amen, Blockchain.
Wird leider alle 10 Minuten erst gemeint, das heißt, und dann nur die ersten drei Fragen. So. Was ist hier? Ingo, bist du wieder da? Ja, läuft. Ingo ist wieder da.
What?
Geil, können wir weitermachen. Ja, du musst den Ingo erstmal hier endcallen und dann musst du ihn nochmal
anrufen. Er ist bei mir gar nicht mehr. Ich call dich jetzt, Ingo.
Nicht okay von dem. Nicht okay.
Yay, hello again. Hallo.
Und da sind wir wieder.
Ja, super.
Ja, sorry, weiß okay, nicht. Wir haben über Blockchain geredet, über die Wüstenrot, dass sie quasi keine Blockchain haben, aber dass die KfW ganz viele Blockchain-Dinge macht.
Und alle wollen noch Blockchain machen.
Nee, Wüstenrot nicht.
Wüstenrot
sind bodenständig.
Wir haben einen Artikel verlinkt, in dem es darum geht, wie man seine erste Blockchain mit Java implementieren kann.
Ah ja. Nee, und ich hab doch auch gesehen, die EZB, die findet doch die Blockchain auch ganz toll und so. Also irgendwie machen alle machen Blockchain.
Die haben gesagt, man muss sie nicht verbieten, man muss sie nur mehr regulieren.
Man muss nur machen, dass die Blockchain nicht ganz so dezentral ist, nämlich nervig. Guter Ansatz, guter Ansatz.
Ja, Blockchain for the win.
Okay, weiter geht's.
Genau, Google Summer of Code ist wieder.
War mal wieder.
Nee, ist. Die
ist
Liste
ist,
die
ist ja
Liste
kein Sommer. Für, das, ja, das
für Mentoren und Projekte ist jetzt online. Also, wenn ihr Lust habt, nächsten Sommer was zu coden, für Open Source zu coden, dann guckt doch mal, klickt euch da mal durch, guckt mal, wo ihr Lust habt, unten zu kommen, schreibt die Leute an und macht einfach coole Sachen. Je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, könnt ihr was Kleines oder was Größeres beisteuern. Also, wenn ihr Lust habt, einfach mal drauf gucken, mitmachen.
Wie funktioniert das? Da muss man sich aber auch, also gibt doch auch quasi so eine Art Vorstellungsgespräch bei dem Projekt dann, oder? Oder wie funktioniert das?
Ich habe tatsächlich auch noch nie mitgemacht, aber ja, klar, das Projekt muss dich schon nehmen.
Ja, du musst auch ein Proposal schreiben.
Es werden
auch
nicht alle Projekte genommen.
Ja, genau, du musst ein Proposal schreiben. Du musst einen Vorschlag, also zusammen mit dem Projekt, für das du was machen möchtest, musst du dann einen Vorschlag erarbeiten, welches Thema du bearbeitest und was der anvisierte Outcome ist.
Mhm, genau. Ich gucke mal ganz kurz, was es für Freifunk gibt. Also, First Steps. How it works, bla 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 bla.
Ist auch ein schönes Video verlinkt, also so you.
View Idealist, da ist die Idealist. Projects, Freifunk. Okay, geil. Und zwar Update Freifunk API JSON Schema. Das hört sich nach so einem Praktikantenjob an, auf jeden Fall. Nice. Mechanic Meta Router Architecture. Develop new Open WLAN Map. Libremesh. Local Phone App. Integrate Service
Protocol. Das passt ja auch zu den Free Software Day, den wir hatten. Gestern, vorgestern?
Ja, gestern.
Kann dann alle Leute kurz nur Open Free Software benutzt.
Ja, also könnt man drauf gucken, ist noch ein Monat hin, bis ihr euch entscheiden müsst und bis ihr dann sagen müsst, welches Projekt oder so ihr haben wollt. Guckt mal drauf, guckt euch die Organisationen an, die Projekte, die da mitmachen. Ihr könnt schon mal die Leute anschreiben, wenn ihr irgendwas habt oder ihr habt ja vielleicht ein eigenes Projekt, was ihr mitmachen, wo ihr was dran basteln wollt oder so, was halt irgendwo reinpasst. Kümmert euch drum, wenn ihr da mitmachen wollt. Das wollte ich nur angebracht haben.
Mhm, ja, das ist doch schön. Wie funktioniert das? Man wird auch bezahlt oder so? Oder?
Du stellst wieder.
Ich habe gedacht, Google bezahlt dann quasi die Arbeit, die Studiumsarbeit.
Das ist auch mein Verständnis. Google sponsert das. Das ist das, was den Google Summer of Code ausmacht.
Mhm. Also es ist schon, ich glaube, es ist schon eine relativ coole Sache, wenn man keinen Scheiß machen will, sondern sich was aussuchen will, dann kann man, denke ich, glaube ich, ganz cool mitmachen. So. Das ist auch immer
ja, und vor allem bekommt man da dann ja auch nochmal eine Reputation für das, was man gemacht hat. Also das kann ein besseres Praktikum sein hinterher, weil das ein ganz gutes Aushängeschild ist, um sich dann damit weiter zu entwickeln. Oder um es platt zu sagen, um sich damit dann zu bewerben. Nachdem man das mit seinem Studium soweit abgeschlossen hat, ist das sicherlich ein netter Punkt im Lebenslauf.
Ja. Und halt Arbeit an Open Source Software und Free Software.
Ja, und die ist extrem wichtig und ich kann von uns auch sagen, extrem
angesehen?
Extrem angesehen, genau. Also wenn das irgendwo auftaucht und wenn man da engagiert ist, dann beweist man schon eine Menge, gerade wenn man dann, weil es ist einfach nachvollziehbar, welche Contributions macht man, hat man die Ausdauer, lässt man sich darauf ein, dass man nicht nur allein für sich arbeitet, sondern mit anderen ausdiskutiert, was der bessere Weg ist. Das ist schon extrem viel wert. Und unabhängig von dem rein technischen ist eben auch extrem viel wert, dass man sich auf der Kommunikationsschiene mit Leuten auseinandersetzt, auch wenn man nicht mit ihnen im Raum sitzt.
Das stimmt. Das kann man dann nutzen, um zu sagen, ja, dieses Homeoffice läuft bei mir.
So kann das gehen, das stimmt. Auf Wikipedia steht übrigens, dass da 3 Monate Stipendium eine Prämie von insgesamt 5.500 US-Dollar umfasst, wovon 5.000 an den Studenten und 500 an das eigentliche Softwareprojekt gehen.
Okay.
Lieblingsfeld. Oder wenn, ja, zum Beispiel bei Freifunk gibt es ein Projekt Improve Existing RetroShare Web Interface. Und da kann man sich überlegen, schon eine coole Sache eigentlich. Habe ich nicht gewusst, dass es RetroShare noch gibt, aber bei Freifunk kann man das dann quasi unterstützen.
Cool, cool. Schon
eine coole Sache, ja. Also da geben sich die Open Source Projekte auch immer relativ viel Mühe, um dort quasi dann die Projekte vorzustellen. Schon eine coole Sache. Und dann sieht man auch ein bisschen, was die Open Source Projekte so vorhaben, wo die Reise hingehen soll.
Genau. Und man wird ja auch ein bisschen, wird ja betreut durch die Projekte auch, also von daher.
Genau, es wird, es braucht immer einen Mentor, mit dem, der quasi primär für einen zuständig ist. Und genau. Und halt eine klare Beschreibung, was zu tun ist.
Okay.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice.
Gut. Was auch vor kurzem Open Source geworden ist, was irgendwie gar keiner mitgekriegt hat, ist D-Trace.
Echt?
Ja.
Wann ist denn das passiert?
Ja, vor einem halben
Jahr. Das heißt, man kann jetzt D-Trace auf dem im Linux-Kernel haben?
Ja, genau.
So.
Ja. Ja. D-Trace ist vor einem halben Jahr von Oracle GPL V2 lizenziert worden, damit sie es in ihr eigenes Unbreakable Linux einbauen können. Aber hat irgendwie...
Was quasi nur ein Red Hat ist, rebranded.
Genau, aber nichtsdestotrotz, hatten irgendwie schon vorher mit ein bisschen rumexperimentiert, halt nur als im User Space, aber User Space ist ja ein bisschen doof an der Stelle. Und jetzt haben sie irgendwie sich entschieden, es freizugeben unter der GPL V2 und damit kann man es jetzt natürlich ganz normal in Linux verwenden. Und jetzt wird gerade so ein bisschen diskutiert auf der Kernel-Mailingliste wahrscheinlich, ob man das vielleicht auch offiziell mit in Linux-Kernel integrieren sollte. Da werden größere Anpassungsarbeiten werden nötig. Und jetzt muss man mal sehen.
Gibt dir Google Summer of Code?
Genau. Ob das ein Projekt wäre, was sich lohnt. Mittlerweile hat der Linux-Kernel natürlich auch schon eigene Projekte, die da in die gleiche Richtung gehen. Muss man gucken, ob man ja.
Was gibt es da außer S-Trace? Also S.
Ja, nee, es gibt.
Ich glaube, da gab es irgendwann einen Vortrag, wo einer alles so
vor. Irgendwas hatten sie eingebaut. B, F, B, D. Jetzt ist es mit diesem Internetvorlesen immer so schwierig. Oder man muss immer die richtigen Sachen finden. Es gab auf jeden Fall, oder es gibt Sachen, die schon implementiert sind, die ähnliche Dinge tun im Linux-Kernel. Und deswegen ist die Frage, ob man D-Trace jetzt, oder ob man die Sachen halt rausschmeißt und stattdessen D-Trace nimmt oder die Sachen anpasst oder es einfach mit aufnimmt und dann Doppelungen drin hat oder wie auch immer. Aber wer
ist System-Tab, ist das sowas?
Ja, genau.
Systic?
Ja, genau, das geht in die Richtung.
Ich glaube, Systic war das, was unter Linux ging. Aber D-Trace, alle Leute lieben D-Trace, genauso wie ZFS, quasi das gleiche Level von Liebe, die da quasi von, die da angeflogen kommt.
Ja, deswegen entweder die Leute wissen nicht, was man meint, wenn man D-Trace sagt, oder sie fahren völlig drauf ab.
Ja. Und das meiste, was passiert ist, die Leute wissen nicht, was es ist, dann gucken sie irgendwo im Internet und dann sehen sie diese anderen Leute, die völlig drauf abfahren und denken so, ja, es muss gut sein und fallen auch völlig drauf ab. Das ist quasi.
Unterstellst du da jetzt eine gewisse Unreflektiertheit?
Nein. 1000% reflektiert in alle Richtungen. Wie so ein Regenbogen-Super-Leuchtstrahler einfach. Ja. Aber D-Trace muss gut sein. ZFS ist ja schon eine gute Sache. Okay. Coole Sache. Ich finde auf jeden Fall gut. Es gab es irgendwie 2016, ist das schon irgendwie mal angefangen worden, dass da irgendwas mit D-Trace plus Linux passiert ist. Und ja.
Ja.
Kann nur besser werden.
Ja, genau. EBPF gibt es schon irgendwie. Dieses EBPF. Müsste man natürlich noch nachlesen, was das genau macht. Aber das ist wohl ein Teil im Linux-Kernel. Und dann dieses System-Trap, was du gerade erwähnt hast. Was insgesamt schon ein paar ähnliche
Funktionen aufweist. Aber ja, muss man gucken, wo sich jetzt die Diskussion sich hinentwickelt. Lizenztechnisch ist es jetzt auf jeden Fall machbar, ne?
Coole Sache.
Von dem her müssen wir schon mal gucken,
genau,
was die Kernel-Entwickler sich entscheiden oder bis Linus wieder rumbrüllt und in Anführungsstrichen Machtwort spricht oder so. Ja.
So. Ich habe eine Seite rausgesucht. Ich glaube, die ist neu. Vielleicht kann, also es kann auch sein, dass ich jetzt erst entdeckt habe. Es gibt ja relativ oft solche Website-Scanner für das echte, für das Open Internet. Jetzt gibt es das gleiche auch für das Tor-Netzwerk, nennt sich Torscan.io, und da kann man dann quasi eine Onion-Adresse reinwerfen und der sagt dir, wie lange die Webseite schon da ist, welchen Webserver sie verwendet und welche Version und solche Sachen. Das ist schon eine ganz coole Sache, wenn man sich nicht damit quasi rumschlagen will, quasi einen Nmap-Scan durch Tor durchzufunneln zu so einem Onion-Service. Das war es eigentlich auch schon nicht. Ich hatte das ganz lange auf meiner Liste von Dingen, wo es wahrscheinlich noch News war. Das heißt, es kann auch schon wieder ein Jahr her sein jetzt. Genau. Ich wollte es jetzt nur noch mal kurz raussuchen. Was ich ein bisschen interessanter finde tatsächlich, ist ein paar geleakte Slides von einem, von quasi Ideen, wie AI, also quasi das Buzzword AI verwendet werden soll, um Spielern mit Microtransactions mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das soll quasi so funktionieren, also laut diesen geleakten Slides soll das so funktionieren, dass quasi du spielst ein Spiel und dann kommst du an einem bestimmten Punkt nicht weiter und außer du kaufst quasi was dich weiterbringt in dem Fall. Und das Spiel wird immer so angepasst, dass du quasi dazu gezwungen bist, in bestimmten Situationen das einzukaufen, um weiterzukommen. Und das Spiel macht es quasi extra unfair für dich, damit du Cash Moneys ausgibst. Und das ist echt abgefahrene Shit, hey. Gibt es irgendwie 60 Slides zu, die das beschreiben. Und das ist echt eine super gruselige Sache. Ist ja schlimm genug, dass es quasi diese Microtransactions und diesen ganzen anderen Shit gibt, ja. Aber quasi, wenn die AI das Spiel extra unfair macht für dich, nur damit du quasi Geld bezahlst, schon echt super dreist.
Ja, das genau,
kann man sich die
nehmen einmal Geld, einmal richtig Geld für das Spiel und dann.
Genau, und dann ist fertig, ja. Ist ja, das ist auch. Dann
müssen sie dich nicht abzocken, dieses Free-to-Play ist echt, es nervt an so vielen
Ecken. Das ist auch, das ist der Cancer einfach, ja. Das.
Weil irgendwie holen sie sich das Geld halt doch rein. Man muss sich halt, das, also darf man sich nicht vor verschließen. Also die Entwicklung kostet Geld und...
Ja, das sind aber zwei unterschiedliche Grade dessen, oder? Das eine ist ein einigermaßen ehrliches Geschäft, weil es durchschaubar ist für alle beteiligten Parteien. Ja. Und das andere ist ein Versuch, das bis zum Vergasen zu maximieren. Und letzteres ist halt unfair, weil nur die Partei, die das System konzipiert, es wirklich durchschaut. Die andere Partei lässt sich zum größten Teil unwissend drauf ein.
Ja, zwangsweise, ich meine, es gibt halt da keine Transparenz, sie sagen ja nicht, hier, das ist der Algorithmus, ja, nachdem wir ausrechnen,
wann wir dich abzocken.
Genau, wann wir dich abzocken. Wenn sie das machen würden, ja, dann wäre es ja auch wieder okay.
Dann nee, halt, wäre immer doch, noch nicht okay.
Doch,
kannst mir nichts erzählen.
Ja, doch.
Wer liest denn so ein Quatsch fucking...
Dann wäre es halt transparent. Paper. Aber dann wäre es halt transparent und du könntest dir sagen, okay, ja, dann unter den Bedingungen spiele ich es halt nicht.
Nicht. Ja.
Ja,
das also wäre okay. Also wenn eine Firma sowas sagt, quasi wenn die das... Oder wenn sowas das erste Mal rauskommt, dann ist es einfach, ja. Das
ja, aber dann wäre es wenigstens mit offenen Karten gespielt. Also klar, Geschäftsmodell wäre immer noch scheiße. Aber alle
Sachen... Aber ist ja jetzt schon scheiße. Also das, wo es gerade hingeht, mit diesem Zufalls-Shit, das hatten wir auch schon mal drüber geredet, dieses Roulette von Freischaltungsding, ist doch auch schon scheiße. Und quasi, wenn das dann das nächste Level ist, dass quasi das Spiel merkt, dass es dich jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt abzocken kann, weil es von dir ein soziales Profil erstellt hat und weiß, dass du immer 5 Liter Cola kaufst oder so und die gar nicht austrinkst, das ist doch schon echt super fucked up. Ja.
Völlig, ja.
gruselig einfach. Das ist super gruselig. In den Slides sind die Firmen, um die das wohl einsetzen wollen, sind ausgegraut, ausgeschwärzt. Genau, aber es gibt wohl schon Anwendungsfälle, wo das gemacht werden soll. Und ja, da wo es Geld zu machen gibt, sind Leute, die das Geld machen wollen. Gruselig. Ja. Meine News dazu. Andere Hacking-News, beziehungsweise, ja gut, hier werden ja Menschen gehackt, sozial gehackt von der AI. In dem Fall ist es jetzt andersrum, dass nämlich eine Firma, die ein tolles Produkt hat, quasi ihr Produkt aufgehackt wurde. Das ist Nintendo Switch, wir haben davor schon mal geredet, ich glaube vor einem Monat oder so. Das kam auch schon auf dem Kongress, dass die Nintendo Switch gehackt wurde mit Bootloader und so weiter und so fort. Jetzt ist es so, dass das erste Mal auch Linux gebootet ist auf dem Nintendo Switch von der Gruppe Fail Overflow. Das sind genau die Leute auch von dem Kongress. Von daher passt es gut zusammen. Das ist quasi jetzt das erste Mal Proof of Concept. Hier Linux bootet auf dem Tegra-Chip und dass es funktioniert, ist ja schon klar, weil es gibt ja diese Chips in Tablets eingebaut, wo du ein Android booten kannst. Und das heißt, es muss ja quasi auch funktionieren. So eine Off-the-Shelf-Hardware eigentlich. Genau, das ist quasi das erste Mal, dass es funktioniert hat. Coole Sache, zeigt quasi, dass du so tief wie, also quasi auf die unterste Ebene kommen kannst, wenn du diesen Exploit ausnutzt, der auch in dem auf dem Kongress beschrieben ist und der jetzt, glaube ich, auch schon relativ gut in verschiedenen anderen Quellen beschrieben ist.
Okay, Linux läuft drauf, fertig.
Läuft, perfekt.
Linux wieder einen Schritt auf näher an die Weltherrschaft.
Genau, eigentlich will man ja überall nur Linux booten. Dass sie es einem immer so schwer machen, ja? Dann will doch nichts anderes außer da Linux drauf booten.
Ist Android Linux?
Ja.
Es ist nicht nur Linux, es ist ein Linux-Kernel.
Ja. Reicht es? Ist es Linux genug? Weil dann haben wir schon gewonnen.
Ich würde den Leuten beipflichten, die sagen, nein, es reicht nicht, weil es ist nicht mehr das, was wir uns an Offenheit erhofft haben.
Es ist nicht mehr die Offenheit von damals.
Genau.
Wenn man nur noch weiß auf schwarz gesehen hat, alles von Hand machen muss, ja, das ist die Offenheit, die ich wieder zurückhaben will. Ich will nicht, dass Sachen funktionieren. Oder Sachen nicht funktionieren.
Das muss doch kein Widerspruch sein, dass Sachen funktionieren und trotzdem offen sind.
Hm. Ja. Muss nicht, aber ist leider manchmal so, aber das, was ich viel schlimmer finde, ist Sachen, die nicht offen sind, dann nicht funktionieren und man kann sie nicht fixen. Das ist quasi der absolute Worst Case und das ist mit Android jetzt ganz oft so. Und das ist natürlich schon echt schade.
Ja, weil es halt nur der Kernel ist und alles drauf und dann halt noch ziemlich viele Köche da rumsuppen, sozusagen.
Viele Köche rumsuppen,
ja. Und ja, das ist so ein bisschen das Problem. Gut oder nicht gut.
Gehen also wir weiter. Die News ist auf jeden Fall eine coole Sache.
Gehen wir weiter, bleiben wir bei schlimmen Sachen, Man in the Middle.
Mhm. Man in the Middle ist prinzipiell
ist schlecht. Also wenn das möglich ist, ist es schlecht.
Ja, je nachdem, was man erreichen will. Mhm. Also wenn du quasi auf der richtigen Seite gehst, stehst, dann ist Man in the Middle eine gute Sache. Wenn du auf der Seite gehst, stehst, die zu schützen ist und Man in the Middle Angriffe funktionieren, dann ist es keine gute Sache. In dem Fall ist es für die meisten Leute, die sich Schutz ihr Crypto Wallet, also mit Cryptocurrency drin, das Wallet in einem Hardware Key haben, die sich davon quasi großen Schutz erhoffen, das ist keine gute Sache, dass dieser Man-in-the-Middle-Angriff funktioniert. Der Angriff besteht daraus, dass quasi diese Crypto-Wallets funktionieren so, die bekommen quasi, die beinhalten den kryptografischen Schlüssel, der für die Signierung von Transaktionen verwendet werden kann. Es gibt immer quasi so ein Handshake, das heißt, man sagt, okay, ich möchte gerne diese Transaktion signieren lassen und dann zeigt es dir die Transaktion an. Und diese Anzeige, die ist nicht weiter geschützt, das heißt, das Wallet sagt dir, okay, ich würde es dorthin schicken, aber ein Malware, die auf dem Laptop installiert ist oder auf dem Computer installiert ist, die kann quasi diesen USB-Strom so verändern, dass am Ende dem Benutzer eine andere Wallet-ID angezeigt wird, als die er erwartet, nämlich die, wo er es gerne hinschicken würde, aber in Wirklichkeit bekommt Transaktion signiert, die für den Angreifer quasi das Geld an den Angreifer schicken würde.
Genau. Ganz schön abgefahrenes Zeug.
Das ist auf jeden Fall ein interessanter Angriff auf jeden Fall, weil klar kann man immer sagen, ja, benutze einfach diese Hardware-Wallets, dann bist du super safe, aber es ist halt einfach nicht so, ja. Es gibt halt sehr viele Angriffsoberflächen und wenn du quasi so ein Malware ganzes Toolkit gedroppt bekommst, dann kann es natürlich einen Angriff oder einen Exploit geben, der genau dieses Feature ausnutzt und dich dann quasi an der Stelle ownt. Oder halt an 10 anderen Stellen. Und das, ja, coole Sache. Also technisch gesehen coole Sache, sozial gesehen natürlich nicht so eine coole Sache. Ja.
Der alte Konflikt.
Genau. Und das Problem ist quasi, dass aktuell wohl alle Crypto Wallets dieses Problem haben. Nicht nur eins oder so oder zwei, sondern einfach alle Wallets, die man so kaufen kann, haben genau dieses technische Problem und das ist natürlich ein großes Ding.
So. Muss man den Leuten dann nicht konsequenterweise davon abraten, das Zeug zu benutzen?
Macht ja die EZB. Nee, oder? Die haben gesagt, es muss reguliert werden, oder? Wer hat gesagt, man soll es nicht benutzen?
Ich hatte jetzt eigentlich nur die Wallets gedacht, nicht das ganze Ding. Achso, ups. Mein Gott, was passiert denn mit dem Cryptocurrency-Markt, wenn alle Leute es nicht mehr benutzen würden? Das können wir nicht beantworten. Das können wir hier jetzt nicht aussprechen, sonst sind wir nachher schuld, verstehst du?
An dem Crash,
ja.
Der schon passiert ist.
Ja, das war nur der erste.
Ah, das war der erste Crash. Das war der kleine Crash, aber jetzt kommt der große Crash und nur weil wir ihn gecallt haben. Mhm. Called it. So. Inge, glaubst du nicht dran, dass das nochmal crasht? Glaubst du an die Zukunft von allen Cryptocurrencies?
Ja, ja, von allen.
An gleichermaßen,
alle,
oder?
Ja, alle und alle, die danach kommen. Nee, also eigentlich Ethereum hat da einfach so ein unique Selling Point sozusagen mit diesen Smart Contracts. Ich glaube, alles andere brauchen wir nicht.
Ja, also die Sache ist halt, mit Ethereum kannst du nur diese komischen anderen ICOs kaufen. Und das ist natürlich ein super unique Selling Point. Wenn quasi alles schon wieder auf einer Technologie aufbaut. Davor war alles auf Bitcoin aufgebaut, weil du nur mit Bitcoin diese ganzen anderen Arschcoins kaufen konntest. Und jetzt, wo du auch Ethereum zum Beispiel kaufen kannst, ist natürlich Ethereum viel, viel besseres Target quasi.
Ja. Ja, aber wie gesagt, irgendwann wird sich das überleben. Irgendwann werden wir so viel Strom damit verbrauchen, dass sich das irgendwie nicht mehr rechnet und dann
rollt. Die Sache ist ja, Stromverbrauchung ist prinzipiell kein Problem. Zum Beispiel in Norwegen ist es so, dass die da eh mit einem Ölradiator heizen und da kannst du auch quasi mit einem CPU heizen. Das macht ja keinen Unterschied. Du trickst quasi deine Heizung dazu, auch noch gleichzeitig was damit zu machen. Mhm. Und von daher sehe ich da überhaupt kein Problem, wenn denn der Strom eh abundant ist. Also wenn es quasi zu viel Strom gibt und der auch gar nicht verbraucht werden kann, dann kann man auch so einen Quatsch mitmachen. Quasi.
Ja, wir sind aber nicht alle in Norwegen. Also ich meine, Norwegen ist halt so groß. Berlin ist
sind größer, wir nicht alle in Norwegen?
Ne? Berlin ist, glaube ich, größer als Norwegen. Ne? Also einwohnermäßig.
Nee, also wollte gerade sagen, nee, ist eigentlich nicht.
Ja,
aber einwohnermäßig.
Da wohnen halt so wenig Leute, ja, die können sich das halt leisten. Und dann haben sie auch noch Ölvorräte ohne Ende. Das irgendwie... So,
was ohne Ende eben nicht, deswegen haben sie jetzt diesen Fonds.
Ja gut. Okay, also sind ein bisschen mehr als Berlin, ja, 5,2 Millionen.
Ich habe es auch gerade gegoogelt.
Ja.
Was ich mir nicht vorstellen können.
Ja, also Berlin ist okay. Also Norwegen ist eine Million größer als Berlin.
Ich glaube, Berlin hat nicht da 3, irgendwas.
Ja, 3,5, 3,7, irgend sowas, oder?
3,47.
Ja.
2015.
Gut. Zu 5 ist es dann auch jetzt nicht mehr so.
Anderthalb. Außerdem waren es.
Gut, dann wie Berlin und Brandenburg.
Okay, Brandenburg ist wirklich nichts, das kann schon sein.
Ja, Brandenburg ist eine Million oder nee, nicht mal. Ja, wahrscheinlich.
2,4 Millionen, Mann. Ja, siehst du. Ja, da kommst du wieder nicht auf die Zahl. Vielleicht wird es Berlin und Sachsen. Wir suchen jetzt.
Ja, also Berlin und Brandenburg zusammen irgendwie sind 6 Millionen.
Wie viel sind denn Sachsen?
Also Berlin und Brandenburg sind schon, sind flächenmäßig immer noch kleiner, aber bevölkerungsmäßig schon größer als Norwegen.
Mhm. Okay, wunderschön.
Das,
okay, was
haben wir das auch geklärt?
Was war gerade nochmal das Thema hier?
Strom.
Für Strom, genau. Genau, es leben nicht alle in stromabundanten Ländern, aber Deutschland hatte jetzt auch schon ein, zwei Mal einen Überschuss, dass es quasi das, den Strom für lau weggeben musste ins Ausland.
Tragisch.
Und
tragisch.
Das ist nicht tragisch, ist geil. Weil wenn man jetzt quasi davon ausgeht, dass immer Strom übrig bleibt, dann kann man den auch einfach fürs Heizen verbrauchen.
Ist ja nicht so. Scheiße. Also ich meine, der deutsche Strom kommt ja zu 30% aus dem Kohlekraftwerk.
Ja, noch.
Ja.
Ich glaube an die Zukunft. Ich glaube an die Zukunft und dass wir dann...
Ja, die Bundesregierung so nicht. Du glaubst dran, das ist nett von dir, aber die Bundesregierung sagt, ach komm, 2020 oder was, wann wollten wir die Hälfte von 1990 haben? Nee, unsere Klimaziele. Wäre zwar schön,
ja,
so ein bisschen.
Klimaziele, aber das
ja,
muss
das hat damit
sein, genau, erneuerbarer Strom zu verwenden.
Ja, es wäre schön, genau. Aber wir erreichen ja unsere Ziele schon nicht. Und wenn du dann sagst, so heizt die scheiß Bitcoins mit Kohlestrom, das ist einfach nicht gut.
Also aktuell, wie viel haben wir? Der Energiemix 2017 war. Biomasse, wenn das mitzählt, 30, 20, 50.
Ja, der größte Teil ist schon erneuerbar, aber.
Naja, halt ein großer Teil, aber nicht der größte Teil.
Nicht alles. Und ja, das Schlimme ist halt der Atom, nicht der Atomstrom, der Kohlestrom und der wird halt mehr in den letzten Jahren.
Hm.
Ja.
Ist es so? Nee.
Ja, doch. Der Atomkraft fahren wir runter und deswegen wird der Kohlestrom halt mehr wieder.
Also. Nee. Also laut dem Energiemix Deutschland, SVG von der Wikipedia nicht. Warte, ich kann das hier mal kurz rein verlinken. Oder ich werf's mal hier ins Irk. So.
Wie dem auch sei, trotzdem ist mit Kohlestrom heizen auf jeden Fall nicht gut. Also scheiße.
Nee, auf jeden Fall nicht. Super shit. Der super, super schlecht. Aber wie gesagt, wenn quasi alles erneuerbare Energie ist, dann ist auch egal, womit du heizt.
Ja, aber wir sind davon noch weit entfernt.
70% halt. Jetzt habt ihr mal nicht so. Das wird super. Das wird die beste Sache einfach. Und dann können wir nämlich auch endlich heizen mit Energie und dann ist auch scheißegal. Und dann können wir auch mit Bitcoin Stromrechnern heizen. Nicht? Doch. Oder glaubt ihr nicht an die Zukunft? Ich glaube an die Zukunft.
Kohleheizung ist die Zukunft.
Oder irgendwas. Oder irgendwas, keine Ahnung, das kann ja auch irgendwas anderes rechnen in der Zeit, ja? Solange es Sinn macht. Man kann ja auch irgendwie, zum Beispiel kann ja irgendwie Aliens suchen mit Seti Atom oder sowas. Kann
oh ja, soll ich auch mal wieder machen. Früher habe ich das ja ganz viel gemacht. Aber.
Ja. Gibt's dazu passend die News, Seti Atom hat ein großes Problem mit den ganzen Crypto-Minern. weil die Leute ja, quasi lieber. Jetzt nicht mehr Aliens finden wollen, sondern sagen, okay, ich kann damit auch irgendwie einen ganz einen Bruchteil vom Euro im Monat machen. Ja, stimmt. Besser als 0 Euro. Quasi
gut, mit also installieren wir jetzt alle wieder CD in Home. Haben zwar noch keine Außerirdischen gefunden, aber es ist ein besseres Gefühl. Man macht halt nichts für den Altruismus. Nee, man macht was für den Altruismus, man macht was für die Gemeinschaft sozusagen, nämlich nach Außerirdischen suchen und nicht für den bösen Egoismus, Kapitalismus, Geld scheffeln.
Aber also, ist ja für sich selber.
Ja, sag ich doch. Das ist doch total egoistisch.
Aber du hältst ja auch das Netzwerk am Laufen. Das ist ja wichtig quasi. Diese Miner sind ja wichtiger Teil von den
Cryptocurrencies. Ja, aber niemand braucht Bitcoin. Niemand braucht Bitcoins. Während wir Außerirdische bestimmt dringend brauchen.
Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir die auch lieber nicht finden.
Die werden uns retten.
Wenn die
oder uns vernichten.
Nein, retten. Die werden uns.
Nein, ich weiß das, ich kenne alle Aliens.
I believe.
Die sind alle, die sind nett.
Das sind reicht nette ja auch. Leute. Weißt du, wenn die weit genug weg sind, kommen die ja auch gar nicht so schnell her.
Was bringt es dann, die zu finden?
Du weißt, dass du nicht alleine bist. Und vielleicht können und die
was,
uns ja
was hilft dir dieses Wissen?
Irgendwann helfen. Dann können wir denen sagen, wir brauchen Hilfe. Dann kommen die
und dann kommen die in den 200 Millionen Jahren vorbei, oder was? Das ist ja voll der gute Ansatz. Sie ja. Kommen vorbei, wir fliegen jetzt los.
Wir auch. Okay. Lass uns mal da hinten bei dem dritten Stern um die Ecke treffen. Gut.
Oh, wir haben ein Problem mit Donald Trump. Okay, wir kommen vorbei. 200 Millionen Jahre später. Wir sind da, was mit Donald Trump. Ah, yeah, about that. Na gut. Na gut. Aber es gibt ja auch andere coole Projekte. Es gibt ja nicht nur City Atom, es gibt ja auch diese
LHC Atom.
Irgendwelche anderen Projekte, wo man seine Energie verbrennen kann.
Ja. Ja, alles, was auf diesem Boink da aufsetzt. Mhm. Also ich habe CT at Home, LHC at Home, Einstein at Home, habe ich früher immer gemacht.
Aber und jetzt nicht mehr?
In letzter Zeit nicht, ne.
Fühlt sich da gar nicht schlecht?
Naja, weil ich den letzten Rechner, der das gemacht hat, habe ich vor kurzem abgeschaltet und seitdem
wahrscheinlich hat er auch nicht so schnell gerechnet.
Habe ich es einfach nicht mehr gemacht, aber ich habe CT at Home habe ich echt schon seit 99 oder sowas, also das ist schon ganz viele Classic.
Kriegt man da Credits so. Gut geschrieben ja, und darf ja, die Aliens taufen, wenn man mit dazu beigetragen hat, dass man sie findet?
Vielleicht.
Vielleicht.
Vielleicht, ja. Wäre gut, ne?
Man weiß es nicht genau. Ich habe gelesen, es gibt Poem at Home. Jetzt möchte ich gerne wissen, was das für ein Projekt ist. Distributed Computing, Karlsruhe Institute of Technology, Running bla bla bla, Modeled Protein Folding. Ach, das ist Protein Folding at Home. Das ist natürlich noch viel cooler. Weil da kann man sich auch vorstellen, dass da was rausfällt. Es geht quasi darum, dass man irgendwie, je nachdem, wie man Proteine faltet, kommen da verschiedene Sachen raus und das muss man irgendwie brute-forcen und da bietet sich dieses Boink auch mit an.
Ja. Orbit at Home, kannst gucken, ob nicht irgendwelche gefährlichen Objekte sich der Erde nähern. Wäre halt mal so wichtig, vielleicht.
Ja. Macht das Sinn?
Nein, wir verfallen nur vorher schon in Panik. Ist doch einfach.
Ist eh viel besser.
Ja, aber wir könnten dann doch jemanden hochschicken, der das Ding sprengt oder so.
Ich habe den Film
klar,
so gesehen.
Donald Trump. Eh nicht. Aber wir schicken Chuck Norris hoch zum.
Ja. Und zwar nur den als Rakete, der sprengt das Ding alleine quasi beim Auftreffen.
Ja. Es fliegt ja in eine andere Richtung dann. Genau. So, oh.
Hat Angst, der sieht Chuck Norris und macht kleinen Bogen. Ja.
Um die Erde drumherum. Danke, Chuck Norris.
Ja, super.
Wunderschön. Wunderschön.
Ich guck gerade noch, was es schon gibt. In der Wikipedia gibt es hier eine Liste. Könnt ihr euch angucken, welche. Was ihr alles mit eurer CPU-Power anfangen könnt, wenn ihr sie nicht. Wenn ihr sie zwar verbraten wollt, aber sie nicht egoistisch in Bitcoins investiert, sondern halt für die Gemeinschaft und so, ne?
Euren Strom in Bitcoins investieren, genau so.
Eben nicht in Bitcoin.
Eben nicht in Bitcoins investieren.
Genau.
Außer ihr habt zu viel Strom. Könnt es in Bitcoins
investieren. Ja. Ja, könnt ihr euch einfach angucken, könnt ihr Boeing installieren, könnt ihr Sachen machen. Kommen wir wieder mal zum Meltdown.
Das haben wir lange nicht drüber geredet. Ist ja so.
Reden wir da nicht jede Woche drüber?
Ja, deswegen. Das war nicht ganz ernst gemeint. Okay. Aber schön, ja, dass du wieder aufgewacht bist.
ich trinke mal einen Schluck Mate hier. Das hilft alles nichts.
Ja. Ist gut um, wie fair willst du jetzt 3 Uhr morgens oder so?
Gefühlt, ja.
Ich habe 2 News über Meltdown und Spectre. Und zwar die erste ist, Microsoft hat in ihren Compiler einen Flag eingebaut, das nennt sich -Q Spectre und das soll dich vor diesem Spectre-Angriff schützen. Das Problem ist quasi, es schützt sich nur gegen den Proof of Concept, aber wenn man den Code ein bisschen umschreibt, dann funktioniert es nicht mehr. Und das ist natürlich auch der super Quatsch, ja, also ich meine. Ja,
supi.
Bringt supi total. Super, super praktisch, ja.
Ja.
Und das quasi funktioniert ein bisschen wie ein Virenscanner, ja. Machst dann vorne noch ein A dran, schreibst irgendwie, machst den Helptext anders und dann wird es nicht mehr erkannt. Und das ist natürlich auch schon wieder super, super Panne.
Ja.
Aber kostet natürlich trotzdem Performance.
Kurzzeitig.
Kostet natürlich trotzdem Performance. Also ist Quatsch, aber kostet trotzdem Performance.
Ja.
Genau, ihr müsst. Wenn ihr davon noch nichts mitbekommen habt bis jetzt, ihr müsst leider euren Kernel updaten. Und dann wird euer Computer langsamer. So, das ist quasi die Zusammenfassung von dieser Schwachstelle.
Ja.
Passend dazu gibt es neue Wege, also Wissenschaftler haben herausgefunden, neue Wege, Meltdown und Spectre-Vulnerabilities auszunutzen auf modernen CPUs.
Ja. Yeah.
Und das es war irgendwie Princeton University und Nvidia und die haben ihr Research geteilt. Meltdown Prime and Spectre Prime.
Optimus Prime.
Genau das. Automatically.
Amazon Prime.
Ja. Hm. Doch, auf jeden Fall. Ja. Automatically synthesized attacks exploiting invalidation-based coherence protocols. Und das hört sich super gefährlich an. Prinzipiell geht es quasi darum, Daten aus den Caches von modernen CPUs rauszugaunern und das in verschiedenen Wegen. Der Angriff ist derselbe, die Wege sind ein bisschen anders. Man kann das Paper lesen und kann man sich dann ganz klug fühlen, wenn man es dann auch verstanden hat. Nicht, dann auch nicht. Ist auch nicht so schlimm. Prinzipiell geht es darum, man muss wahrscheinlich wieder updaten und es wird immer mehr Leute geben, die noch mehr tolle Sachen sich überlegen, wie man Caches auslesen kann. Und dein Computer wird immer langsamer werden. Und du wirst mehr CPU brauchen und mehr Strom verbrauchen und dann wirst du keine Zeit mehr haben, Bitcoins zu minen. So.
Ah, das ist doch gut.
Ja, das ist eigentlich alles nur gegen Crypto-Coins. Das ganze Meltdown und Spectre, alles nur gegen Crypto-Coins.
Ah, I see. Also, wer steckt dahinter? Die EZB oder?
Nee, die Boeing.
Boeing?
Ja, weil denen die Leute weglaufen. Wenn wir die CPU-Power nicht bekommen, dann bekommt die niemand. So.
Gut. Ja, sehr gut.
Also es ist natürlich nur mein Proof auch. Ist ja klar. Also ich hab's gecallt. Das ist aus einem Grund so sein sollte. Ja, genau. Der Artikel, man kann das Paper irgendwo lesen. Genau. Habe ich aber nicht gemacht. Das heißt, ich kann mich auch nicht klug fühlen in dem Fall. Aber prinzipiell geht es darum, gleiche Angriffsvektor, verschiedene Angriffe, genauso wie quasi. Es gibt quasi jetzt einfach einen neuen Weg, wie man quasi Computer own kann. Einen ganz neuen Weg, basierend auf den Caches von deinem CPU. Wunderschön. Jetzt sind wir auch schon durch alle traurigen Sachen durch.
Kommt jetzt endlich wieder was zum Lachen?
Nee, was Gutes. Also was zum Lachen kommt wahrscheinlich später gleich. Wir haben was Gutes. Es gibt nämlich neues, ich weiß nicht, Produkt, Tool, Software von Mozilla und die haben sich auch dem ich weiß nicht, diesem Internet of Things Ding verschrieben so ein bisschen. Sie haben jetzt rausgebracht das Project Things, was quasi so ein Internet of Things Gateway sein soll und das verhält sich so ein bisschen so wie diese ganzen anderen Home-Automation-Lösungen, was ich jetzt nicht nachgeschaut habe, ob es eine reine Cloud-Lösung, also es ist keine Cloud-Lösung, sondern man kauft sich quasi ein Mozilla-branded Raspberry Pi und kann dann dort die Software drauf tun an irgendwelche USB-Dongles anschließen und sich dann diesen Mozilla Gateway drauf installieren. Und Mozilla Gateway ist quasi ein Backend und ein Webserver, mit dem man dann seine Internet of Things Dinge steuern kann, zum Beispiel Licht an- und ausmachen und irgendwie, weiß ich nicht, wie kalt es gerade ist bei dir zu Hause oder sowas ansteuern kann. Und die Software sieht ziemlich smooth aus eigentlich. Die Frage ist halt, wie gut es wirklich funktioniert. Also wenn das mal jemand ausprobiert hat, wäre das eine coole Sache. Ihr primärer Use Case ist hier eigentlich Licht an- und auszuschalten mit Schaltern. Also ich habe es noch nicht ganz gesehen, was jetzt ihr Unique Selling Point ist, aber ihr quasi was sie gezeigt haben ist, man kann Steckdosen haben und man kann und so Leuchten haben und die kann man dann an- und ausschalten, je nachdem, ob man einen Knopf drückt oder nicht. Wir haben auch keine Sensoren hier drin oder nicht. Ich weiß, ja, man könnte das wahrscheinlich auch mit einem normalen Schalter machen.
Ja, aber der Unique Selling Point, allein mit dem, was man da sieht, ist schon mal, dass sie die ganzen Protokolle zusammenführen können. Also du kannst deine Zigbee-Geräte und deine Z-Wave-Geräte zusammen in dem UI von diesem Home Automation Tool vereinen. Und
aber das können doch alle anderen auch, oder?
Nee, es können nicht alle Protokolle. Ja. So wie ich das hier verstehe, kannst du hier einfach die ganzen Erweiterungen da reinstecken und dann dich aus dem ganzen Zoo der Home Automation Dinge bedienen. Und ansonsten musst du da wirklich, wenn du das willst, wenn du den ganzen Zoo zusammen haben willst, musst du immer irgendwas basteln.
Aber hier bastelst du ja auch was. Also du kaufst quasi diesen USB-Stick und steckst ihn da dran. Und das musst du ja bei den anderen Dingern auch machen.
Ja, genau. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass sie hier damit werben, dass es weniger Bastelei ist.
Naja, okay, es ist halt immer so ein Raspberry Pi, auf den ein Image draufgeladen wird, an den du Sachen ranstecken musst, damit die Funkprotokolle sprechen. Also das eine sieht jetzt die schöne Oberfläche und das andere hat eine andere schöne Oberfläche.
Wenn es reicht, da einen Dongle dran zu stecken und das dann ansteuern zu können, ist das weniger, als ich heute tun muss, wenn ich mit FIEM
FIEM ist auch echt, also das ist ja eins der ersten Home Automation Systeme und es fühlt sich auch so ein bisschen so an halt. Ja.
Aber hat halt den Vorteil, dass die quasi Adapter für alles haben.
Das stimmt, die haben Adapter für wirklich alles und die haben sie jetzt quasi für Zigbee und Z-Wave. Und FIM hat Adapter für alles, ja. Allen möglichen China-Cancer und irgendwie 1000 Millionen Protokolle und Infrarot und was auch immer, ja. Und das ist natürlich schon noch ein Stück weit mehr als was hier Mozilla gerade macht. Aber prinzipiell finde ich es cool, weil es sieht ziemlich smooth aus. Da kann man nichts sagen.
Genau, es sieht schön aus auf jeden Fall, ja.
Wir haben hier also auch so einen Smart Plug, der dir irgendwie sagt, wie viel Strom du gerade verbrauchst für diese eine Steckdose. Schon eine ganz coole Sache. Jetzt haben wir hier GPIO-Support, TP-Link, Smart Bulb-Support, Philips Hue und Virtual Things, was auch immer das bedeutet. Also ja, auch mehr coole Projekte nebeneinander ist ja auch kein Problem. Dann kann man alle Sachen mal ausprobieren und dann sagt man, okay, das war scheiße, weil das mein China-Crap nicht unterstützt hat, das ist scheiße, weil es irgendwie nach Kotze aussieht und das ist scheiße, weil es viel zu kompliziert ist. Und am Ende merkt man eigentlich, dass man eigentlich nur diesen Schalter an- und ausmachen wollte und das kann man dann, ja, kann man immer noch machen, weil man es noch nicht umgebaut hat.
Ja, schon, also ich habe ja, genau, ich habe ja auch einen Raspberry Pi und ich benutze auch Z-Wave, hatte ich ja auch schon vor ein paar Sendungen mal gesagt. Und ich benutze halt dieses Raspberry.
Mhm. Reds, genau.
Ja.
Ist es cool?
Dieses UI ist halt nicht so prickelnd. Mhm. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Also es ist, gibt es unter z-wave.me. Kann man so dieses Modul kaufen für einen Raspberry, kannst du dann draufstecken und die bringen halt auch eine kleine Software mit. Da kann man schon ziemlich viel machen, gerade im Z-Wave-Bereich. Mhm. Sie können, glaube ich, auch andere Sachen ansteuern, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Also gibt ja sonst, du könntest ja noch über N-Ocean könntest du noch sprechen oder halt über Zigbee mit Geräten. Ja, also es ist ein gangbarer Weg. Es gibt ziemlich viele Projekte, wie ja jetzt auch dem Mozilla-Teil, wo du halt einen Raspberry nimmst, Sachen ansteckst, die halt die verschiedenen Protokolle können und dann damit was machst. Ja. Mhm. Und ja, jetzt ist Mozilla eins der Projekte.
Ja. Ja, was schon ziemlich smooth aussieht, ist eigentlich Home Assistant, so ein Python 3 Software. Ja. Die integriert auch ziemlich viel Zeug und die sieht relativ cool aus. Also sieht
ist halt noch nicht so alt, die sind
genau,
ein Jahr alt
oder frisch.
So.
Relativ frisch, aber es kann schon echt erstaunlich viel. Und die haben viele Examples, gut gepflegte Seite. Ich glaube, eine relativ große Community schon dafür, dass sie so frisch sind. Und das Interface sieht schon echt smooth aus. Also da kann ich es mal kurz verlinken hier.
Ja, wir haben, glaube ich, auch Apps für verschiedene Betriebssysteme. Selbst auf meinem Selfish hat irgendjemand schon eine App dafür geschrieben, für Home Assistant. Also das scheint gerade eins der Projekte zu sein, die ziemlich abgehen in der Richtung.
Ja, genau. Das, ich habe es hier mal verlinkt, die Demo-Seite, und das sieht schon gut aus. Also, wenn man sich so andere Sachen anschaut, geht da schon.
Läuft natürlich auch auf dem Raspberry Pi, wie gesagt, ja, alle die da in dem
Bereich sich rumtummeln. Aber es läuft auf einem Computer.
Ja. aber das Schöne ist halt, wenn du so ein Raspberry Pi hast, dann kannst du dir entweder so ein Z-Wave-Modul oder so einfach draufstecken, oder du hast halt irgendwas mit, oder du holst ja ein USB-Modul, was halt, du musst ja, wie gesagt, irgendwie diese Luftschnittstelle sprechen, ja.
Mhm. Oder du hast halt nur Geräte mit Wi-Fi.
Ja, aber davon hast du wenig. Es gibt ein paar Lampen, die direkt Wi-Fi sprechen. Die meisten Geräte, die du findest da draußen, sind entweder auf Z-Wave oder auf Zigbee-Basis.
Die meisten
Lampen sind fast alle Zigbee. Mhm. Hast auch ein paar andere Sachen. Ganz viele andere Dinge sind halt Z-Wave, wenn es Schalter, Rollo, Temperatursensor, Heizungsgedöns, Leakage, also Wassereinbruchsensoren und so, die gibt's halt alle für Z-Wave. Da ist der Anteil an Zigbee. Zigbee gibt's zwar mittlerweile auch, Steckdosenschalten und sowas, das gibt's auch. Und dann hast du ja noch so ein paar andere Protokolle. Wir hatten ja auch vor, weiß ich nicht, über einem Jahr mal jemand da, der seins mit Homematic gebaut hat.
Mhm.
Hatten wir den ja mal in der Sendung mal interviewt. Ja. Genau. Ich überlege gerade, ob ich was auf Kabelbasis nehme, das KNX. Ob ich das bei uns im Haus einbaue.
Und die Antwort ist?
Ja, ich habe mich ja auf dem Kongress 4 Stunden mit verschiedenen Leuten unterhalten, die das alles einbauen. Wenn du tatsächlich nicht, wenn du auf Verkabelung setzen willst, ist das wahrscheinlich das Einzige, was geht. Okay. Der Nachteil ist, du kannst das Zeug nur parametrisieren und richtig zusammenstecken mit so einer blöden Windows-Software.
Das ist nicht gut.
Die scheiß viel Geld kostet. Und das ist
auch
halt
noch.
Und das ist halt so der Punkt, wo ich denke, wenn das nicht wäre, dann wäre das irgendwie.
Das ist schmerzhaft.
Wäre das irgendwie ganz gut. Ja. Das ist so ein bisschen das, was mir echt Bauchschmerzen bereitet.
Mhm, zu Recht auch, ja.
Ja, ansonsten ist KNX, gibt es halt verschiedene Hersteller, die dir Geräte dafür bauen und dann, hängst du die halt alle an ein Kabel und dann musst du halt irgendwo noch diese in Anführungsstrichen Intelligenz reinbringen. Also du musst halt irgendwie sagen, hey, wenn sich Gerät auf dem Bus meldet, was die und die ID hat, dann soll das und das passieren. Ja. Das musst du halt irgendwie in dieses Netzwerk reinbringen und das kann halt nur diese eine Software und die läuft nur unter Windows und kostet
Ach, so
Geld. Vielleicht. Und das ist natürlich... Also
Die Smartphone-Geräte, die alle mit Wi-Fi funktionieren, sind die von Sonoff, habe ich glaube ich schon ein paar Mal gepickt, das ist ein ESP8266 drin. Das ist schon relativ cool. Ja. Und auch wenn man Sachen selber bauen will, dann sind die ESPs halt einfach schon super nice, weil da kannst du dir einfach irgendeinen random Sensor kaufen, kannst ihn dann da ranstecken, sagst dann, schicke das an meine Message Queue und dann hast du das in deinem Home Automation Zeug drin.
Ja.
Und das ist schon neat. Also für Bastler ist eine gute Sache.
Ja, also quasi wenn es dann halt richtig haben. Genau um so ein kleine Sensoren geht und so, dann ist es natürlich ein gangbarer Weg. Wenn du jetzt aber sagst, du willst deine Fußbodenheizung damit steuern, du willst deine Rollos damit automatisch hoch und runter fahren lassen, du willst deine Lichtschalter alle so haben, weiß ich nicht, dass die dann bestimmte Dinge tun können und deine Gartendusche.
Dass man trotzdem noch schalten kann, aber ja.
Dann kommst du halt, musst du echt viel Ahnung vom selber bauen haben.
Ja.
Ja, das und viel Zeit haben vor allem.
Ja, das natürlich.
Da ist es halt einfacher, so Sachen in Anführungsstrichen fertig zu kaufen. Weil jetzt Dimm-Aktoren zu bauen für alles und Schaltaktoren für diese ganzen verschiedenen Sachen ist dann schon ein bisschen anstrengend. Außer man hat einfach viel Zeit.
Das ist das Problem.
Genau, ansonsten habe ich mir jetzt gerade noch ein Gerät geholt, was auch Z-Wave kann, was auch den Teil habe ich mir zwar nicht geholt, was auch Zigbee könnte oder so, das ist dieses Homey. Ja. Kommen übrigens aus Stuttgart.
Die Homies
nice. Kommen aus Stuttgart.
Meine Homies kommen aus Stuttgart.
Deine Homies kommen aus Stuttgart, hättest du nicht gedacht, gell? Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Ist aber süß gemacht. Jetzt ist es natürlich eine kleine Firma aus Stuttgart. Man weiß nicht, wie, ob die nicht irgendwann.
Nico?
Ja, ich merke es immer. Manchmal hakt es hier kurz. Ist halt eine kleine Firma aus Stuttgart. Die gerade beim Z-Wave und so, wenn ein neues Gerät rauskommt, muss es halt unterstützt werden. Damit, wenn du es anlernst, ist auch weiß hier, wenn die und die Sachen kommen, ist in diesem Gerät das und das hier gemeint. Das heißt also, die müssen das schon mit reinprogrammieren. Wenn es jetzt die Firma irgendwann nicht mehr geben würde, dann kannst du das Produkt sozusagen vergessen. Ja, das ist natürlich, wenn du auf ein offenes Open-Source-Produkt setzt, kann dir das zwar auch passieren, dass irgendwann die Community sagt, nee, pflegen wir nicht mehr. Aber wenn es eine große Community gibt, ist es eher weniger der Fall sozusagen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir das mal angeguckt. Das Witzige ist halt, du hast da so Cubes, die kannst du halt auch aufeinander stecken und dann kannst du halt, hast halt diesen Grundbaustein und dann kannst du ein Z-Wave-Modul draufstecken, dann kannst du ein Zigbee-Modul draufstecken. Und ich wollte das jetzt mal ausprobieren, weil wie gesagt, in der Wohnung habe ich jetzt ziemlich viel Z-Wave verbaut. Gut, 3-4 Lampen, die mit Zigbee laufen, aber ich bin ja nicht so der Zigbee-Fan. Und das werde ich auch mal ausprobieren und dann kann ich mal ein bisschen was zu dieser Web-Oberfläche sagen und wie leicht sich die Geräte anlernen lassen. Also wie gesagt, da bin ich jetzt von Raspberry nur so mittelbegeistert. Es funktioniert zwar alles, man kann halt ziemlich viel selber auch bauen, aber die UI ist
meh.
Und das sieht bei diesen Homie-Leuten sieht es irgendwie ein bisschen schicker aus. Muss man sich mal angucken.
Ja, du musst uns auf jeden Fall auf den Laufenden halten, für was du dich entschieden hast, quasi am Ende.
Ja. Wir reden immer wieder drüber, immer wenn ich was Neues habe. Bei diesen Homie-Dinger habe ich gedacht, die sehen viel größer aus oder sahen auf Fotos viel größer aus, als sie jetzt sind. Das ist echt wie so eine, ja, keine Ahnung, wie so eine kleine Maus, so groß. Also ich habe gedacht, da kommt sonst was und dann waren es so ganz kleine, süße Teile. Und werde das, ja, nächste Woche werde ich nicht dazu kommen. Also müssen wir ein bisschen, gerade viel zu tun, viel Stress. Aber irgendwann werde ich darüber mal reden, wie mir das System gefallen hat. Home Assistant steht auch noch mit auf der To-Do-Liste, aber es ist, man kommt zu nichts. und dann eigentlich noch sich KNX weiter anzugucken und zu entscheiden, macht man das jetzt mit. Weil Kabel ist natürlich auch schon ein bisschen geil, ja. Also hast die Angriffsfläche. Ist
ein bisschen scheiße.
Ja, aber du hast halt Kabel verbaut, ist ein bisschen geil, ne? Das geht dann halt direkt nur über Kabel und nicht über blöden Funk und so.
Ja, wenn, ist das Kabel denn zukunftsfähig?
Ja. Also ich habe gesagt, wir hätten einfach direkt mit WLAN anfangen sollen, nicht diesen scheiß Kabel-Cancer machen.
Kabel sind toll.
Naja, Kabel sacken.
Kabel sind zuverlässig. Also mit WLAN hätte ich jetzt noch kein Gigabit hier im hausinternen Netz.
Hm. Aber WLAN ist jetzt auch eine Technologie, die nicht ganz so alt ist wie dieses Ethernet-Zeug. Außerdem gibt es ja schon voll die neuen Technologien, die übertrieben schnelles WLAN machen, so NTM. Und 5G und sowas kommt ja auch, kann ja alles übertrieben schnell sein. Dann. Oder?
Ja, also über 5G kriegst du mittlerweile schneller als über Gigabit deine Daten hinten an per LAN reinputzeln. Kannst 2,6 oder sowas?
Ja, die sind ziemlich schnell.
Aber sind sie das auch zuverlässig? Also der Punkt ist ja einfach bei dem Kabel.
Wenn du neben stehst, klar.
Genau.
Ja, aber die Sache ist ja quasi, auch ein Kabel musst du ja dann ziehen.
Ja, aber das machst du einmal und dann liegt's halt.
Ja, dann liegt es halt, genau.
Ja, und dann kann da nicht irgendwie jemand im Störsender vorbeikommen und oder was in die Pflanze dazwischen schieben und dann geht's nicht mehr oder
Verdammte Pflanzen, ey.
Ja.
Einfach alles verbrennen.
Such dir was aus. Oder Menschen laufen dazwischen und dann hast du plötzlich schlechteres WLAN. Das will man nicht. Also laufende Menschen will man vielleicht auch nicht, aber das macht nicht so Spaß alles. Ja. Alles schwierig. Also dieses Home Automation Zeug ist alles, es könnte alles so einfach sein, ist aber alles schwierig. Also so viele Entscheidungen zu treffen. Aber ihr könnt ja natürlich auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendeins der Systeme einsetzt und was ihr gut findet. Wir bleiben dran sozusagen.
Mhm.
Hilft nichts. Weil ich will das schon haben. Also
ja.
Soll.
Man
soll
will ja auch diese lustigen, coolen Sachen haben.
Ja.
Ob man es braucht, ist ja eine andere Frage, aber man
genau. Will es halt. Ja. Die meisten Leute schütteln, also wenn du so mit Nicht-Nerds redest und sagst, du willst es haben, so mit Elektrikern oder so, die gucken dich echt an, als weiß ich nicht, so einen Scheiß braucht man doch nicht. Was soll das? Wir verkabeln das hier alles klassisch und da ist gut. Und du sagst, nee, ich hätte das gern alles im Keller und ich will das alles schalten da im Schrank und so.
Warum willst du diese Kabel in den Keller legen?
Ich will alle
Keiner
Kabel.
Weinflaschen oder so. Ja, ich doch keine Kabel.
Alle Kabel zentral in den Keller. Das ist dann schon ein bisschen lustig. Die gucken dich alle ein bisschen komisch an.
Kann ich verstehen.
Es klingt so, als wenn du es dir zum Hobby gemacht hättest.
Dass mich Leute komisch angucken, meinst du?
Ja, dass du für den Punkt bringst.
Nee, gar nicht. Eigentlich sind das aus meiner Sicht ja völlig normale Wünsche, dass man sein Haus, seine Wohnung irgendwie automatisiert haben möchte. Ja, dass man, weiß ich nicht, wenn man nachts auf die Toilette geht, dass sich dann so ein bisschen das Licht angeht, dass man das nicht selber dran denken muss und so.
Gab es das nicht schon früher mit diesen Teilen, die man einfach in die Steckdose steckst, fertig?
Ja, aber die sind ja immer an. Du willst ja, dass es dann in so einen leichten Dimm reinfadet und wenn es merkt, dass sich 5 Minuten keiner mehr bewegt hat im Haus, es wieder ausmacht und dann ist es wieder dunkel.
Ja. Oder weiß ich nicht, ja. Dann Lüftung angehen, wenn schlecht Luft und man kann sich so viele Sachen ausdenken. Wenn anfängt regnen, dann Fenster zu. Aber wenn Leute draußen, dann vielleicht nicht Fenster zu, weil dann vielleicht, oder Türen zu, dann vielleicht blöd, weil Leute nicht im Haus und so. Also man muss schon einfach an viele Sachen denken. Ja. Aber man kann so viele tolle Sachen machen da. Damit man will das haben. Also ich
will ja, das haben. Ja, man will das haben. Ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Gut.
Haben. Wir bleiben dran. Wo ich auch dran bleibe, ist Gigabit-Internet. Irgendein schwachsinniger Politiker hat, eine Politikerin hat gemeint, ja, also diese 100 Mbit braucht ja keiner.
10 Mbit reicht für jeden.
Ja, genau. Das ist so nach dem Motto, ja, niemand braucht einen Computer zu Hause und
alle Leute haben ihre Handys, das reicht.
Ja, nee, ich meinte so vor 50 Jahren als oder 30 Jahren oder wann haben die das gesagt? Niemand wird jemals einen Computer, braucht einen Computer zu Hause und niemand braucht mehr als 512 Kilobyte RAM oder so. Wie war das alles? Ja. So in die Ecke passt auch, niemand braucht 100 Mbit.
Gigabit, oder?
Braucht ja niemand. Das Problem niemand ist einfach.
Gigabit. Gigabit, oder?
Ja, Gigabit. Wir brauchen noch nicht mal 100 Mbit. Gigabit braucht ja erst recht keiner. Glasfaser.
Das wird mit so schnell.
100 Mbit. Das ist ja so schnell. Das brauche keiner. Und ja, ich versuche gerade, oder ich habe versucht, Gigabit Internet zu kriegen. Bin aber gescheitert. Also vor allem am Preis gescheitert. Mhm. Weil sie wollten 700 Euro im Monat.
Das ist relativ viel Geld.
Ja, genau. Das ist das Problem. Ich habe gesagt, also so für 200, ja, 300, naja, vielleicht.
Boah, für 300 wäre es schon bei dir vielleicht gewesen.
Ja, nein. Aber 700 geht gar nicht. Also der Witz ist, es gibt Leute, die wollen das. Ja. Insbesondere, wenn man sich dann mal überlegt, noch vielleicht kein Problem. Kann man vielleicht auch mit 50 Mbit oder so klarkommen. Aber wenn man dann irgendwie mal, weiß ich nicht, vier Leute zu Hause sind und alle gucken ihre YouTube-Videos in 4K, reicht dir das halt auch nicht mehr. Und
wie viele YouTube-Videos gibt es in 4K?
Naja, denk mal noch 2-3 Jahre weiter. Ja.
So weit kann ich nicht denken.
Da bist du ja wie Politiker. Die können auch, die sagen zwar bis 2025 soll irgendwas passiert sein, aber erstens haben die bis 2025 überhaupt gar keine Verantwortung mehr, weil da gibt es dann schon die nächste Bundesregierung oder übernächste oder sowas. Und
oder auch immer noch keine.
Ja, oder wieder mal keine. Ja, was
auch oder immer noch keine. Ja, ja.
Und bis dahin soll halt irgendwas ausgebaut sein, was andere Länder schon heute haben. Und das ist halt das
Bei der Softwareentwicklung nennt sich das übernächstes Release. Mhm. Das ist quasi, nächstes Release könnte man vielleicht sogar noch abschätzen, was da drin ist, aber übernächstes Release weiß auf jeden Fall niemand, was da drin ist. Kann man es auch ins übernächste Release schieben.
Ja, genau.
Ja, das ist schön. Ja, oder auch nicht schön, also.
Also, die Aussage, dass niemand schnelles Internet haben will, ist halt totaler Humbug, weil, weißt du, wenn das genauso günstig wäre, wie jetzt, weiß ich nicht, 50 oder 25 oder 16 von mir aus, dann würden das die Leute halt schon nehmen. Aber klar, wenn das halt 100, 200, 300, 400 Euro kostet oder 700 in meinem Fall jetzt, dann nimmt das halt keiner.
Ja, das sieht man auch relativ gut an dem, was Unity Media schreibt eigentlich.
Genau,
sagen,
ja, auch verlinkt.
Ja, coole Sache. Also das ist, die sagen, ihre gebuchte Datenrate hat sich um fast 30% quasi zum Vorjahreszeitraum erhöht.
Ja, genau, weil halt einfach.
Und das ist halt einfach, weil es billig genug ist,
genau,
ja.
Genau, weißt du, wenn die 100 Mbit irgendwie nur 30 Euro kosten und die 20 kosten irgendwie, weiß ich nicht, 25 Euro, dann klar, dann nimmst du halt das Schnelle. Weil, wie gesagt, dann kann man halt auch 3, 4, 5 YouTube-Streams in 4K gucken und noch seine ganzen Linux-Distributionen hoch und runter laden. Dann ist das ja auch kein Problem. Aber wenn man halt sparen muss oder dann spart an der Stelle, wegen 5 Euro ist dann egal, aber wenn das eine wegen irgendwie 20 Euro kostet und das andere 500 Euro, dann ja, nimmt man es halt nicht. Ist logisch. Ja. Und ja, es ist jedenfalls schade, wenn man weiß, irgendwie der Glasfaserpunkt ist ja irgendwie um die Ecke. Aber man kriegt selber kein schnelles Internet. Weil die andere Sache ist halt, dass ich jetzt an der Stelle, wo ich das gerne mit dem Glasfaser hätte, sonst nur VDSL 25 krieg.
Autsch.
Autsch. Deswegen habe ich gesagt, ich so mit bis 300 Euro im Monat hätte ich es vielleicht noch irgendwie weiß ich nicht, irgendwie querfinanziert. Da fragt man auch irgendwie drei Nachbarn und sagt hier, Leute, ich muss hier irgendwie, komm, ihr wollt doch bestimmt auch schnelleres Internet als VDSL 25. Das machen wir jetzt mal zusammen. Ja,
ja.
Aber bis ich 700 Euro.
Du brauchst 7 Nachbarn. Wie viele Nachbarn hast du?
schon genug, aber...
Du wirst dein eigener ISP, das hilft alles nichts.
Ja, da brauchst du aber mehr als 7 dann. Da musst du dann mindestens 14 haben, dass du es irgendwie reinkriegst.
Dorf-ISP, Mann.
Ja.
Hilft ja alles nichts.
Ja,
genau. Scheiße einfach.
Straße selber aufreißen, einfach Glasfaser legen.
Ja, irgendwo also ich meine, hieß da, es doch jetzt, für diesen ganzen Breitbandausbau werden gar nicht alle Fördergelder abgerufen. Da, ja, da, da ist doch ein Fenster ein für ISPs.
Ja, genau.
Ich denke auch.
Ja. Genau. Das Problem ist bloß, dass du halt schon irgendwie 3 verschiedene Leute brauchst, die sich halt dann nur drum kümmern, dass auch diese Fördergelder bei dir ankommen. Weil die Hürden sind so anstrengend und die Bürokratie, dass manche Leute gesagt haben, ey, dann behaltet doch euer scheiß Geld.
Mhm.
Das ist ja das Problem. Ja.
Ja, aber wie wäre es, wenn du quasi, oder wenn...
Mal Fördergelder beantragen?
Nee, wenn es quasi einfacher wäre, diese Fördergelder zu beantragen.
Natürlich,
oder
du.
Die ISP zu werden.
Ja, dann werde ich ein ISP.
Was, wo muss man denn da lobbyen?
Reiß die Straße auf.
Da, wo gerade Koalitionen verhandelt werden, musst du dann lobbyen.
Okay, alles klar. Also, ich habe Folgendes für dich, ja. Mhm. Du trittst jetzt in die SPD ein und dann sagst du, ich habe einen guten Plan, ja. Ich brauche nur das Ministerium für
Landwirtschaft.
Wo ist das angesiedelt?
Da gibt es Digitalministerium, haben wir nicht. Wir haben jetzt eins für Heimat, aber digital brauchen wir nicht.
Ministerium für
haben wir nicht.
Wo sind denn gerade diese Subventionen, Breitbandausbau angesiedelt und auf welchem Ministerium? Ja, guck mal, dann sagst du, ich werde Verkehrsminister, hab den guten Plan, müsste mich einfach nur machen lassen und das wird besser als das, was ich jetzt gerade mache.
Ja, genau. Ja?
Und dann sagen alle, ja, klar, besser als was wir jetzt gerade machen, also ich noch einen guten Plan an.
Genau, ich würde auch gleich noch den Schienenausbau fördern und,
nee,
und öffentlichen Ingo,
du musst dich jetzt mal
nicht
verfransen. Du musst den Fokus setzen. Ja? Du musst den Fokus auf Breitbandausbau setzen. Und dann sagst du, okay, alle können ISP werden, können sich die Fördergelder abgreifen, können ihren Scheiß ausbauen, müssen aber ihren Shit für 5 Jahre oder sowas maintainen, ansonsten wird ihr Geld wieder weggenommen.
Genau.
So.
Dann kriegt jeder dann einfach ein paar 10.000 Euro oder 100.000 oder 1 Million und sagt, hier, ihr müsst da mal euer Dorf anschließen.
ISP sehen. Ja, genau, ihr werdet euer eigener ISP.
Hier 1 Million, bau mal ein ISP in dem Ort auf. Das wäre eigentlich cool. Ich würde es sofort machen. Wenn mir jemand 1 Million gibt und
nee, sagt, du wirst schon Verkehrsminister.
Achso, Scheiße. Damn it.
Also du kannst in irgendwelchen Aufsichtsräten dann sitzen und dann solche Sachen in die Wege leisten, leiten, aber.
Also wirklich, weißt du, stellst du alles im Keller, machst du groß, feierst, bist halt einfach der Held im Ort, das wäre doch super.
Geil, du bist derjenige, der das Internet gebracht hat, der die Zukunft gebracht hat.
Oh, der das Internet gemacht hat. Hui,
Mutter, der Mann mit dem Internet ist da.
Ja, ich weiß es ja. Ja. Also es ist zusammenfassend, ist einfach, ich habe versucht, mich aufzumachen, Gigabit-Internet zu bekommen und es war einfach so arschteuer, dass ich leider davor kapituliert habe. Und ich hätte so gern schnelles Netz und alle, die sagen, das braucht man nicht, die haben es einfach nicht gerafft, weil...
Ja, das sind alte Leute. Alte Leute brauchen
wir nicht. Ja, so alt ist sie, glaube ich, gar nicht. Ja gut, okay, vielleicht ist sie 40 und damit ist er einfach schon alt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, nee, hast du nicht verstanden. Klar, weil wenn der Preis so hoch ist, dann nimmt es sich niemand. Und ja gut, für sich alleine braucht man jetzt vielleicht auch nicht Gigabit-Internet. Ja, dass wir würden das auch für uns alleine nehmen. Aber es gibt ja auch Familien und so. Und wie gesagt, wenn da jeder dann auf YouTube mit 4K streamt und
ja, oder eben auch nicht YouTube, sondern jeder hat seinen Streaming-Account und es möchte
der eine
möchte
Netflix
zocken in 4K, der andere möchte in 4K Netflix gucken.
Genau, und das kommt ja. Also ich meine, versuch doch mal ein Spiel nicht über Steam oder sonst was zu, also selbst wenn du dir eine CD kaufst, ist dann da ein Steam-Link oder eine Hülle kaufst, ist dann da ein Steam-Download-Link dabei. Und dann sollst du erstmal irgendwie mit VDSL 25 das Zeug ziehen oder was? In welcher Welt leben wir eigentlich? Was soll das? Es ist halt alles.
Das stimmt, das dauert ja für immer, oder?
Hm?
Ja, das dauert dann echt für immer.
Ja, Das ist, die Spiele sind im Internet, das ist alles im Internet. Das wird alles gestreamt.
Ja. Und wenn du jetzt anschaust,
irgendwie deal damit, das ist passiert halt.
Irgendwie das aktuelle weggehen.
Und es wird halt immer mehr.
Ja, das aktuelle Final Fantasy sind irgendwie 80 GB oder so. Ja. Das ist so absurd groß. Dann stell dir vor, du musst es runterladen. Kannst du eine Woche runterladen.
Ja. Und dann kommt drei Tage später wieder ein Update und dann sitzt du wieder von vorne. Das ist es halt.
Scheiße, ey.
Ja. Von daher, die sollen nicht so einen Quatsch reden. Ja, und die sollen die Fördergelder bitte so gestalten, dass auch
Anreize geschaffen werden. Dass die auch abgegriffen werden können.
Genau, dass die abgerufen werden und nicht die Bürokratiehürden so hoch machen, dass die Leute sagen,
nur
nee,
die
dann
Telekom oder sowas das abgreifen kann. Dann. Ja, ist doch auch scheiße.
Ja.
Und die das natürlich nicht machen, weil die keinen Bock drauf haben, weil die sagen, ja,
na gut,
ja, können wir schon bei euch Glasfaser hinlegen, kostet halt 20.000 Euro.
Na, vor allem, die machen ja lustige Sachen, wie, habe ich nicht gerade hier irgendwo bei Extra 3 ist mir so ein Video die Tage vorbeigeflogen auf Twitter. Da sagt dann die Gemeinde, okay, wir nehmen jetzt das Geld in die Hand, wir bauen jetzt hier Glasfaser. Dann kommt irgendwie die Tele, dann reißen die Straßen auf, legen das Glasfaser rein, machen die Straßen wieder zu, super, kann losgehen an die Vermarktung. Drei Monate später kommt die Telekom, reißt die Straßen alle wieder auf, legt ihr Glasfaser daneben und du denkst, sag mal, seid ihr bescheuert? Also ich meine, ja, klar, so kann man halt die Leute auch kaputt machen, also die Gemeinden kannst du kaputt machen damit und alle sind genervt, weil irgendwie zweimal die Straße aufgerissen wird für Glasfaser. Ich meine, da sind genug Glasfaser drin, sozusagen, man muss nicht zwei Leitungen davon haben, also nicht zwei.
Kann auch 10 Leitungen dazulegen, wenn man eh dabei ist, ja, ist ja auch scheißegal alles.
Ja, aber so ein Glasfaserstrang ist dick genug, also ich meine, da mietest du dir halt ein Fiber davon. Wenn du
ja gut, wenn du einen kompletten Strang legst, dann klar. Also
ja, ja, naja, klar. Aber die Telekom legt einen zweiten kompletten Strang daneben. Nur um den Markt kaputt zu machen. Ich such's nochmal raus. Ich werde das Video nochmal verlinken. Ist gestern und vorgestern an mir vorbeigeflogen. Wo du echt nur denkst, ja, Telekom,
sad.
Super. Genau. Und zwar so lange gewartet, bis die Leute vor Ort was machen. Und als sie dann was gemacht haben, dann, ach ja, nö, dann können wir das ja jetzt auch. Da scheint ja das Interesse da zu sein, so nach dem Motto, dann nehmen wir das
die
Geld
Leute selber
auch.
Mal
weißt du, vorher fragst du, genau, vorher fragst du 10 Jahre lang, wollt ihr nicht, bitte. Nee, ist so anstrengend, machen wir nicht. Nee. Dann machen wir es halt selber und dann ein paar Monate später kommen die Leute, ach ja, dann machen wir das jetzt auch.
Ja.
Das ist halt doch
Investitionsschutz. Wenn die Politik da mal das tun würde, was sie sonst für die Telekom tut, wäre es vielleicht noch, könnte man da so eine gewisse Fairness dran erkennen, aber tun sie ja nicht. Sie tun es einfach nicht. Hier, Glasfaser statt Kupfer. Da war doch, das ist noch gar nicht so lange her. Wann war denn das? 14.02. Mensch, das war, auch gestern ist ja schon ewig her, okay. Habt ihr das gelesen gehabt? Das war dieser Artikel mit dem, dass die ganzen Fördergelder nicht abgerufen werden. Da stand auch drin, dass sie ja jetzt Glasfaser mehr machen wollen als Kupfer. Also es gibt ja den Umschwenk. Ingo, vielleicht mietest du dir einfach jetzt mal 6 Monate so ein Vodafone-Funkzellen-Ding und dann guckst du nochmal, ob du vernünftiges Internet bekommst.
Nee, also ich glaube, du musst jetzt quasi die ganzen Leute hier losmachen, dann eigener ISP werden und dann kommt die Telekom und legt euch das Glasfaserkabel. Genau. Du musst das antäuschen, du musst so tun, als würdest du die aufreißen und dann kommt so, Achtung, wir machen es nochmal. Und dann so, okay, alles klar, mach halt.
Gut.
Und dann ist fertig. Und dann kriegst du hier Fiber to the Home oder so.
Von der Telekom. Aber dann habe ich ja schon mal eigene Fiber to the Home.
Nee, doch. Du hast nur so getan.
Achso, ich hab nur so getan.
Du siehst, du hast es schon wieder fast verkackt, ja. Das ist schon wieder fast
gemacht. Meinen Gedanken habe ich mir das Kabel schon direkt selber gelegt, weil.
Nee. Das geht nicht. Du musst so tun, als hättest du. Das müsste auch am besten, du machst so eine Farbe drüber über die Straße und es muss dann so aussehen, als wäre da schon ein Kabel gelegt. Weil dann kommt die Telekom. Das die riechen das.
Genau. Du machst aber die Pläne, du musst ja nur die Pläne machen, dass das quasi das Kabel schon drin liegt. Mhm. Das muss ja nur an die richtigen Stellen dann eingezeichnet sein. So.
Mhm. Mit so einem Crayon, mit so einem schönen, so einem Wachsmalstift und so schön in die Karte so reingemalt. Das ist unser Kabel. Oh Mann. Ja, doch, das ist, also das mein, ich denke, das geht, das läuft.
Das läuft. Gut. Ja. Dann machen wir das so. Ich werde berichten.
Okay, und bis dahin
von deinem Plan. Und du darfst natürlich jetzt noch nicht der Telekom von deinem Plan erzählen, weil es
nee, muss ja hat quasi ja jetzt auch keiner zugehört und so. Ist ja Gott sei Dank nicht öffentlich, was wir hier reden. Ja. Nee. Was wir auch dringend ändern müssen, ist das mit der Zeit. Also
die Zeitumstellung. Ja, das ist aber schon lange, ja.
Ja. Das ist schon seitdem es quasi so scheiße ist.
Schon
ja.
Seit Hitler ist das schon scheiße.
Nee,
der hat das doch.
Das kam dann, das ging weg und dann kam es wieder.
Ja, aber hat der das nicht auch eingeführt oder so?
Ja, ja, das hat der auch eingeführt.
Ja,
aber das ging dann auch wieder weg nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, aber deswegen ist es doch trotzdem seit Hitler scheiße.
Nee, seit dem Ersten Weltkrieg ist davor noch, 1918 wurde es erstmal eingeführt. Oder so.
Gut, dann ist es seit Kaiser Wilhelm scheiße.
Habe ich erst letztens nachgeschaut, weil mich das auch interessiert.
Ja, also seit Kaiserzeiten ist es scheiße.
Genau.
Ja.
Und jetzt, genau, jetzt haben wir die Chance, es wieder mal loszuwerden.
Naja, nee, eigentlich haben sie es total verkackt. Also die scheiß Konservativen haben sich dort durchgesetzt.
Hä?
Ja, die Abstimmung im EU-Parlament war, wir wollen das Ding abschaffen. Und der Konsens ist jetzt, ja, wir beauftragen jemanden, der uns mal sagt, ob das sinnvoll wäre, es vielleicht abzuschaffen. Ja. Das ist doch scheiße.
Hä, was ist das?
Genau. Im Logbuch Netzpolitik hat die Piratenabgeordnete im Europaparlament da ganz gut drüber referiert. Wie heißt sie doch gleich? Die
Julia Reda.
Genau, die macht einen echt guten Job. Und die hat das eben so, wie der Ingo es gerade gesagt hat, nochmal sehr ausführlich dargestellt, dass der Ansatz natürlich gewesen wäre, ja, zu sagen, ja, ist doof jetzt, wir schaffen es ab. Und stattdessen waren sie aber nicht ganz so mutig und haben sich immerhin darauf geeinigt, dass sie sagen, wir prüfen das jetzt nochmal. Weil dann natürlich, man schafft das ja nicht mal kurz so ab, weil das wäre viel zu einfach, weil das würde bedeuten, dass man die Sommerzeit abschafft. Und die meisten zucken dann ja zusammen und sagen, oh, und so schön langen, lauen Sommernächte. Laue Sommernächte haben wir in diesen Breitengraden sowieso nicht. Egal.
Hör doch mal auf, du scheiß Realist.
Sag doch.
Und davor hatten sie Angst, das wäre viel zu progressiv gewesen. Deswegen prüfen sie es jetzt aber zumindest nochmal. Das heißt, für den Optimisten, die Hoffnung ist da, dass es demnächst eventuell abgeschafft wird und der Pessimist sagt, die haben nur wieder was, womit sie sich hinhalten.
Nein, selbst der Optimist könnte sagen, ja, also in 10 Jahren könnten wir es vielleicht abgeschafft haben. Das ist ja das Problem. Hätten sie sich jetzt dafür ausgesprochen, wäre es ja vielleicht mal ein, in Anführungsstrichen, schneller Prozess von 5 Jahren gewesen. So ist es jetzt, Also im Endeffekt müssen ja dann, kann das EU-Parlament das zwar beschließen sozusagen, aber solange die nationalen Regierungen, also der EU-Rat dann nicht sich auch dafür ausspricht, wird es ja sowieso nichts. Außerdem, ich würde ja vielen, vielen radikaleren Schritt gehen. Ich würde einfach diese ganzen lokalen Zeiten einfach generell oder die Zeitzonen generell abschaffen. Wir machen nur noch UTC und zwar überall. Und es ist doch völlig egal, ob es, also ich meine, ja, mittags ist, wenn die Sonne scheint sozusagen und ob da jetzt 23 Uhr auf der Uhr steht oder 5
das
Uhr,
kann ich nicht.
Ist doch völlig
also
egal.
Also ich kann nicht vor 6 Uhr aufstehen.
Das
Gabi.
Ist aber eine rein psychologische Gewöhnungssache. Der Ingo hat schon recht, es ist wirklich völlig egal.
Es ist theoretisch Ländern, völlig egal, es ist praktisch nicht völlig egal.
Na doch, natürlich. Doch das genau ist das. Nur, weil du das gewöhnt bist. Ja. Du bist gewöhnt, dass da morgens um 6 draufsteht und es halt da gerade hell wird oder auch nicht. Aber ansonsten, es wäre viel einfacher. Es wäre für die Flugpläne, für die Zugpläne, für um sich abzustimmen über das Internet, wenn man an derselben Sache codet, wäre es viel einfacher, wenn wir uns alle auf UTC einigen würden. Ja, man sagt, man trifft sich um 13 Uhr und dann wissen alle auf der Welt, ja, 13 Uhr ist bei mir,
also das ist mir
Sonne
viel,
da zwar,
das
aber
ist mir viel zu progressiv.
das ist
wir müssen dafür mal ein Gremium bilden, dann müssen wir mal quasi eine Expertenrunde,
nee,
die aus verschiedenen, doch,
nee,
pass auf,
weißt du, wenn ich der Diktator wäre von diesem Europa oder von dieser Welt, würde ich das einfach so machen. Einfach sagen, Scheißdreck, wir machen das jetzt, weißt du, unsere 2 Generationen erinnert sich kein Schweins mehr dran, dass das mal irgendwie anders war. Und es wäre so viel einfacher für alle.
Wir müssen, also ich warte mal die Ergebnisse unserer Expertenrunde ab.
Ja.
Ob das die Vor- und Nachteile, ob die abgewogen sind und wie das auch sozial quasi. Es geht ja auch hier um unsere Heimat. Da können wir das vielleicht an unser Heimatministerium weitergeben.
Oh.
Ja. Mhm. Genau. Ja,
Weltheimat halt.
Ja. Das Problem ist tatsächlich, dass so viel Progressivität und Internetaffinität nicht bei der Masse ankommt. Also die Leute würden tatsächlich, ich glaube, die große der Masse Leute hätte tatsächlich, genau wie der Felix, ein psychologisches Problem damit, wenn mittags um 12 nicht Mittag ist.
Ja, aber wie gesagt, spielt ja echt ein, also nach der Uhrzeit spielt es überhaupt gar keine Rolle. Ja? Machst mittags, wenn die Sonne da in der Mittagssonne steht. Und da, ob es da 12 ist oder 17 oder 4 Uhr, kann auch völlig egal sein. Es ist in jedem Land ein bisschen anders, ja, aber ja, also weg mit diesen Zeitzonen. Brauchen wir nicht. Quatsch. Eine Zeit für die ganze Welt würde völlig ausreichen.
Und warum sollte es UTC sein und nicht irgendeine andere Zeit?
Darauf haben wir uns schon geeinigt, sozusagen.
Auf UTC?
Ja.
Weil da irgendwie so ein Meridian durchfährt, durch irgendein Dorf durch. Mhm.
Ist halt echt am einfachsten, weil das hätte sich jetzt schon relativ gut durchgesetzt. Wenn also alle Zeitabweichungen werden ja auch immer, sind ja UTC plus 1, plus 2. Also immer, also kann man die auch einfach nehmen und das ist gut. Und vor allem, ich meine in Spanien ist die Uhr sowieso in Anführungsstrichen falsch. Ja? Die schließen sich ja schon an unsere mitteleuropäische Zeit ein. Die sind aber ja eher da, wo dieser Nullmeridian durchgeht. Von dem her
sind viel weiter drüber, also ein ganzes Stück sogar.
Ja, von dem her wäre es für die ja viel besser, wenn sie quasi UTC nehmen würden, aber haben sich halt so irgendwie mit den anderen Europäern geeinigt, ja, wir machen das mal eher so MEZ-mäßig. Von dem her, also für Spanien wäre es zum Beispiel geschickter, wenn sie eine andere Zeitzone hätten. Und für alle.
Aber nee, Moment, warum wäre es für sie geschickter? Das spielt doch, eigentlich haben wir eben gesagt, es spielt keine Rolle.
Also kann
es für sie auch nicht geschickter sein.
Ja.
Richtig, Ingo, jetzt kommen wir mit deinen Dingen klar. Ich glaube.
Aber der erste Schritt zur Besserung wäre auf jeden Fall mal dieses Hin- und Hergespringe abzuschalten. Weil, also ich meine, mir persönlich, mein Biorhythmus hat sich da relativ schnell wieder dran gewöhnt. Gibt ja Leute, die haben da irgendwelche Probleme. Das wäre jetzt nicht mal das Argument, sondern einfach diesen Aufwand, den, wie gesagt, bei Zügen, bei Flügen, bei allem da getrieben wird, nur weil sich irgendein Spinner mal ausgedacht hat, dass das irgendwie geschickter wäre, wenn die Kühe irgendwie um eine andere Zeit gemolken werden. Nee, also ganz ehrlich, scheiß drauf, weg damit. Es spart Geld, ja. Ob da Sonnenlicht, Daylight Saving Time, das spielt keine Rolle, aber spart auf jeden Fall Geld.
Ja, also das denke ich auch, wenn das ein bisschen vereinheitlicht wird. Das macht Sachen einfacher.
Ja.
Ja, und jetzt?
Ja, jetzt abschaffen. Geht auf die Straße, schafft es ab. Glasfaser,
welche Straße? Auf welche,
die Scheißzeit?
Welche abfahren. Uhrzeit? Das müssen wir jetzt mal klären. Auf welche Uhrzeit? Sommer- oder Winterzeit?
12 Uhr UTC.
Die Sache ist halt, die Sache ist ja, wenn du dann in Spanien um die gleiche Uhrzeit wie hier auf die Straße gehst, dann ist ja eine ganz andere Zeit.
Nee. In Spanien und hier ist die gleiche Zeit. Zurzeit.
Zurzeit ist da die gleiche
Zeit. Ja, zurzeit ist da die gleiche Zeit.
Müssen auch schauen,
nur
dass die Leute dass die da noch nicht schlafen.
In anderen Ländern ist eine andere Zeit. Aber du kannst ja einfach sagen, du gehst um 12 Uhr UTC auf die Straße und das ist auch überall die gleiche Zeit.
Aber also das ist ja auch blöd. Guck mal, du gehst zur gleichen Zeit auf die Straße.
Ja. Das wäre doch super. Überall gehen die Leute zur gleichen Zeit.
Weißt du, was voll das Problem ist?
Nee.
Stell dir vor, es ist Silvester, ja? Und dann also du hast irgendwo dann Silvester, wo es dunkel ist und auf der anderen Seite hast du einfach hell. Ja, wir sitzen da bestimmt Silvesterfeiern.
Es gibt auch Leute, die feiern im Sommer Weihnachten. Hast du dir
das
mal überlegt?
Aber,
das ist ja totaler Schwachsinn. Guck mal, da kannst du doch nicht mit einem bunten Mantel rumrennen.
Die haben da ganz schön Spaß.
Was soll der Scheiß?
Ja.
Aber die Sache ist halt, Feuerwerk am helllichten Tag ist aber eine Scheiße.
Sollst du sowieso nicht machen, gibt zu viel Feinstaub. Das wird demnächst sowieso abgeschafft.
Feinstaub? Okay,
nein,
Feinstaub ist das gefällt mir. Feinstaub.
Die Abschaffung des Feinstaubs.
Der Feinstaub ist beendet.
Genau. Ab 12 Uhr UTC.
Wird zurückgeschafft.
Ist auf der Welt Feinstaub abgeschafft. So, gibt's keinen mehr. Läuft bei uns. Brauchen wir nicht die Affen mehr.
Also Zeit abschaffen, überall Gigabit Glasfaser hin. Die Welt wird gut, irgendwann. Wir werden es nicht mehr erleben, aber irgendwann wird es bestimmt gut. Ja. Okay, haben wir irgendwie Mimimis oder so? Also abgesehen davon, dass die selbst die EU-Parlamentarier sich nicht mehr über so eine winzige Sache wie komm, lass uns, machen wir mal was Progressives, schaffen wir endlich mal diese blöde Zeitumstellung ab. Ja, nicht mal auf so einen Scheiß können sie sich einigen. Nee? Hm.
Gut. Was nochmal?
Nee, gibt nichts zu heulen heute.
Kommen wir zu den Picks?
Also ich glaube, wir haben genug über dieses Zeitding geweint eigentlich.
Ja. Okay, kommen wir zu den Picks. Ich picke deutschlands-bahnhöfe.de. Bin ich heute irgendwie drauf gekommen. Da sind die ganzen, also ist eine OpenStreetMap-Karte und da sind die ganzen Bahnlinien eingezeichnet und dann sind die Bahnhöfe dort eingezeichnet und dann kann man sich den Bahnhof angucken. Und gibt einige Stellen, da fehlen die noch und da könnt ihr gerne nachtragen. Und
das ist quasi wie OpenStreetMap für Bahnen oder so? Ja. Oder warum gibt es das Projekt? Also ich habe mir das angeschaut, habe gedacht so, okay, das ist ein hässlicher Bahnhof. Nice. Jetzt weiß ich, dass ich da nicht aussteigen will oder umsteigen will.
Ja, was ist das so, super. Was ist
der primäre Use Case? Okay, ich hab jetzt die Chance, hier in dem scheiß Bahnhof umzusteigen.
Aber es sind oder viele scheiß Bahnhöfe noch. Ja, es sind viele scheiß Bahnhöfe gar nicht eingezeichnet.
Das heißt, ist dann quasi, ja. Aber wenn man, dann kann man auch quasi seine Umstiege so planen, dass man auf so shitty Bahnhöfen aussteigt, schön Foto macht und dann wieder einsteigt.
Ja. Und hätte ich das vorher gewusst, ich bin ja gerade ziemlich viel mit Bahn unterwegs, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich schon ein paar Bahnhöfe fotografieren können, die auch wirklich.
Aber jetzt kannst du es ja nachholen.
Jetzt kann ich es nachholen, wenn ich das nächste Mal da lang fahre, kann ich die dann tatsächlich.
Es gibt auch, also in Berlin-Brandenburg sind ziemlich viele schon getrackt.
Ja, sind, aber zum Beispiel Karlau-Niederlausitz, da bin ich in letzter Zeit ein paar Mal umgestiegen. Karlau-Niederlausitz. Ja, der ist zum Beispiel nicht da, ja, als wir nach Leipzig gefahren sind zum Beispiel.
Ah, ja,
und dann bin ich letztens von Chemnitz da rumgefahren und da bin ich auch in Karlau umgestiegen. Und das ist auch so ein Bahnhof mitten im Nirgendwo auch. Echt hässlich und da hat noch keiner ein Foto von gemacht.
Aber hier von Lübbenau oder drüber. Da hat er schon ein Foto gemacht. Oh Gott, das ist ein vergessiger Bahnhof, ey.
Tja.
Hä, was ist das? Das ist einfach nur ein Einfamilienhaus. Das ist doch kein Bahnhof. Na gut, nice. Ja. Also es ist schön, man kann wirklich so ein bisschen
durch Brandenburg fahren. Ja, du kannst auch.
Ohne durch Brandenburg fahren zu müssen. Ja. So, ja, okay, hier will ich auch nicht vorbeifahren. Gut.
Also, wenn ihr in Brandenburg seid, müsst ihr nicht mehr groß tracken, aber wenn ihr so in Niedersachsen, in Sachsen, in Thüringen oder so wohnt, dann könnte man noch
Bahnhöfe. Ich hab geschaut, an dem Bahnhof, wo ich immer aussteigen muss für die Arbeit,
ja,
der ist noch nicht dabei. Das heißt, ich könnte mich da verewigen
als
Fotograf.
Genau, mach doch, klick dich doch mal rein, mach mit. Ich mag einfach solche Datenprojekte hier, die einfach Sachen
sammeln. Das ist cool, ja. Und das Coole ist, das kann fertig werden, ja. Und ich meine, wie geil ist das denn bitte? Projekte, die fertig werden. Nicht so Prozesse, wo du quasi für immer versuchst, alle Karten von der Welt oder sowas zu tracken, die sich gern Zeit fucking ändern. Nee, hier einfach mal ein Projekt, was fertig wird. Irgendwann hast du alle Sachen hier, bist über einmal ausgestiegen, hast du alle hässlichen Bahnhöfe gesehen. Fertig.
Du weißt gar nicht, wie viele hässliche Bahnhöfe ich schon gesehen habe.
Doch. Also wie viele du schon gesehen hast, das weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, es waren relativ viele.
Ja, es waren echt einfach extrem viele schon. Ich habe ja auch so eine Karte an der Wand zu hängen, wo
von hässlichen Bahnhöfen? Hast du auch so hässliche?
Nein, ich habe eine Karte an der Wand zu hängen, wo quasi die ganzen Bahnlinien drauf sind und ich streiche immer schön ab, welche ich schon gefahren bin.
Ach echt, so,
hast du da auch so
immer in den Zügen? Hast du die da geklaut oder was?
Nee, ich hab so eine. Nicht geklaut, sondern offiziell habe ich eine.
Gefunden.
Ach, die darf man da auch. Oh, interessant.
Also nee, du warst noch nicht bei mir, ne? Felix hätte mal.
Ich hätte darauf achten können.
Ja, aber.
Habe ich auch nicht.
Ja. Genau, ich habe eine große Karte an der Wand zu hängen und dann wird immer schön gemalt, wo ich schon überall lang gefahren bin. Und dementsprechend hätte ich auch schon viele Bahnhöfe einfach abfotografieren können. Aber bisher wusste ich ja noch nicht von diesem tollen Projekt, deutschlands-bahnhöfe.de. Also ihr könnt ja mal raufgucken, vielleicht ist ja eure Gegend ja noch nicht so doll vertreten, dann könnt ihr da mal mitmachen und so. Ja, das ist mein einer Pick diese Woche. Der zweite ist, Nixos Meetup. Gut, ist nicht meiner.
Ja, das ist mein erster Pick, weil ich wollte quasi so ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Mein erster Pick ist das Nixos Meetup. Es gab gestern das erste Nixos Meetup in Stuttgart. Und es war echt eine coole Sache. Es waren erstaunlich viele Leute da, waren knapp 10 Leute da für das Meetup. Die meisten waren auch tatsächlich extern. Und wir haben geredet über Vulnix, Garbage Collection, über Hydra, also das Continuous Integration Zeug und über das Nixos Wiki, was ich vorgestellt habe. Und war eine coole Runde. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Immer den zweiten Mittwoch im Monat, glaube ich, oder den dritten. Zweiten Mittwoch muss sein. Genau. Okay. Und dort gibt's alles rund um Nixos. Ihr könnt, auch wenn ihr keine Ahnung habt davon, könnt ihr trotzdem vorbeikommen. Wenn ihr quasi nur mal Nixos ausprobieren wollt, habt ihr da quasi die Chance.
Wo wir gerade bei Veranstaltungen waren, in Stuttgart, die Pi and More ist am 24. Februar in der Uni Stuttgart. Da gibt es auch Programm und Zeug und.
Was ist die Pi and More? Was?
Pi, Raspberry Pi.
Ah, Raspberry Pi. Computer und mehr.
Ja.
Quasi. Nice, läuft.
Ja, also geht's ESP32, Raspberry Pi, IoT, Arduinos, Zeug. Ja, also interessante Sachen. Ich bin leider nicht da. Das ist total schade.
Sad.
Ja, ich bin ja am Wochenende schon immer in Stuttgart, aber irgendwie dieses Wochenende leider nicht. Doof.
Gibt es irgendwas Cooles? Einen coolen Vortrag, den man auf jeden Fall sich an... Werden die aufgenommen?
Weiß ich nicht. Aber hier Luftdaten, also sind garantiert auch einige Leute auf dem Checkspace da und so. Also wenn ihr in der Nähe seid...
Den Thomas Waldmann, den kenne ich tatsächlich.
Wenn ihr in der Nähe seid, könnt ihr ja vorbei gucken. Pi and More, 24. Februar. Uni Stuttgart, oben in Infaingen. Ja.
Cool.
Ist mir gerade noch so eingefallen. Dann Winamp Jazz.
Winamp.js?
Ja, Winamp.js. Super.
Wow.
Ihr kennt alle noch Winamp, oder?
Ja.
Klar.
Winamp.
Genau. Hat mal wieder jemand in JavaScript nachgebaut. Und,
wie mal wieder? Hat es schon mal davor jemand gemacht?
Ja. Gibt mehrere solche Sachen.
Winamp.
Die gute alte Zeit, muss man so sagen. Sieht auch genauso aus wie früher, wie diese Applikation. Man kann die da hin und her schieben, man hat diesen Equalizer.
Kann man rein und rausklicken.
Genau, spielt halt diesen komischen Sound, den ihr gerade gehört habt.
Kann man da MP3s reinladen? Man kann MP3s reinladen.
Ja, ich habe es so ausprobiert, aber man kann das wohl machen, ja.
Sehr cool.
Ja. Code ist auf GitHub, kann man sich angucken. Coole Sache. Ist irgendwie vorbeigeflogen auf Twitter die Woche.
Auf dem Pi and More gibt es auch einen Vortrag über Home Assistant.
Ah.
Also wenn ihr da quasi mal reinschauen wollt, vielleicht eine gute Sache.
Ja. Schick.
Cool. Lötworkshops und Feinstaubsensoren selber bauen. Das sind auch die Leute, die immer im Shackspace sind. Die treffen sich irgendwie alle einmal im Monat oder zweimal im Monat. Und da kann man dann auch vorbeikommen, seinen eigenen Feinstaubsensor zusammenbauen. Ich glaube, einen haben sie immer mit, den sie an jemanden geben. Und man kann sich da trotzdem aber einkaufen, glaube ich. Oder fünf oder sowas. Also man kann auf jeden Fall vorbeikommen. Das ist eine coole Sache.
Ja. Also, wie gesagt, schade, dass ich das Wochenende schon verplant habe. Das ist echt doof. Sonst wäre ich da gerne hin. Aber es ist irgendwie, Leben und so ist furchtbar. Tut euch das nicht an.
Sollte man abschaffen.
Ja, sollte man direkt abschaffen, wenn man könnte. Aber wenn man doch leben will und andere Sachen sich angucken will auf diesem Planeten, weiß nicht, der Liednehmer hat hier irgendein cooles Video gefunden, verlinke ich jetzt einfach mal so. Leute, die an coolen Orten auf der Welt, ups, ich sollte hier das bisschen leiser machen.
Ingo.
Insta-Travel, Leute, die rumreisen, an derselben Stelle Fotos machen. Das ist ein lustiges Video, also schön gemacht.
Ach so, das ist da, wo quasi alle das gleiche Foto vor diesem Ding machen oder so. Ja, okay.
Ja, schönes Video, könnt ihr euch mal angucken. Winner. Geht um Reisen, Leben, Leute treffen, Pizza, Bahnen. Ja, sowas halt. Coole Sache. Hat Liednehmer irgendwie gefunden oder hat es hier mit in die Shownotes gepackt und da er nicht da ist, müssen wir zumindest ein paar Sachen von ihm hier mal irgendwo unterbringen. So, das waren meine Picks. Makefu, du hast noch ein, zwei.
Ich habe ich noch zwei?
Ja.
Okay, also, warte.
Zwei Punkte sind vielleicht zusammen.
Achso, ESP Easy, genau. Ich wollte ESP Easy mal wieder picken. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gemacht habe. Es ist eine Firmware für den ESP 8266. Und die Firmware kommt mit einem Webinterface und quasi so einer ganz einfachen Integration von ganz vielen verschiedenen Sensoren und Aktoren. Und das ist eine lustige Sache, weil man dann nicht mehr programmieren muss, um zum Beispiel irgendwie einen Knopf zum irgendwas tun zu bringen, sondern man kann das da alles in diesem Webinterface zusammenklicken und ist super entspannt und macht Spaß damit, was zu machen. Es gibt ein Modul, was ich letztens ausprobiert habe, was eigentlich ein bisschen zufällig dazugekommen ist. Ich habe quasi aus China so einen großen roten Knopf, so einen Ausschalterknopf geholt, habe dann ESP reingehackt und dann habe ich zusätzlich noch einen Buzzer reingebaut. Also diese Buzzer sind solche Scheiben, wo oben dann noch so eine andere Magnetscheibe drauf ist und wenn der Strom durchläuft, dann machen die so büsse. Und dieser Sound ist ungefähr das, was auch so ein typischer Nokia Ringtone Sound macht. Und man kann mit diesen Buzzern echt viel Spaß haben, weil um dieses ganze quasi um dieses Ringtone Zeug gibt es eine komplette Community. Das Protokoll nennt sich RTTL, also 3TL, Ringtone Text Transfer Language. Die beschreibt quasi Klingeltöne in Text.
Oh Gott.
Ja? Und diese Klingeltöne kann man dann quasi an diesen Mikrocontroller übertragen und der buzzert die dann quasi an dem Gehäuse dran. Und das ist schon echt super cool. So viel Spaß damit schon gehabt. Also gibt es quasi, sucht mal ein RTTL.
Was es nicht alles gibt.
Ringtones, genau. Und dann gibt es quasi der dritte Link in meinem Google ist quasi zu Pickaxe, heißt pickaxe.com und da haben die quasi die Mix-Tunes irgendwie 10.000 Tunes von irgendwelchen Songs quasi in dieser verkribbelten Language und das hört sich halt in den meisten Fällen super beschissen an, aber es ist so lustig, ja. Und genau, da habe ich viel Spaß gehabt schon mit diesem Buzzer einfach nur. Weil der Buzzer selber kostet in China auch irgendwie nur 10 Dollar Cent oder so. Und den kann man einfach immer an alle Projekte mit ranmachen und dann hat man immer ein lustiges Soundgerät dabei. Sehr, sehr, sehr cool. Und genau, ganz einfach geht es mit ESP Easy. Machst du ESP Easy plus diesen Buzzer dran. Und dann kannst du quasi schon per Webinterface oder per Call sagen, okay, go, mach diesen Sound. Und dann funktioniert's. Okay. Ist relativ stabil, funktioniert gut. Cool zum einfach rumprobieren. Du kannst auch zum Beispiel einen Sound machen, wenn es zu warm wird oder so. Das kannst du in dem Gerät direkt skippen, obwohl es quasi nur ein super shitty kleiner Mikrocontroller ist.
Schöne Sache.
Ja, coole Sache. Fand ich sehr, sehr lustig. Oder finde ich immer noch gut.
Gut. Und dann sind wir auch schon durch für diese Woche.
Mhm.
Ja.
Ja.
Super. Weiß ich nicht, nächste Woche mal gucken.
Wir müssen mal schauen,
wie uns auf Twitter oder hört uns irgendwo und trefft
oder
uns.
Oder fragt uns im Irk.
Ja, oder trefft uns auf dem Nixos Meetup und auf der Pie and More oder auch nicht. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
am Gerät.
Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.
Ciao.
Ciao, ciao.